Blauer Salon, Episode 142, präsentiert von Achim, Ulrich, Carsten und Daniel. Glück auf in die Runde! Ja, die Hinrunde des FC Schalke 04 ist abgeschlossen heute. Leider gab es eine 2:1 Niederlage gegen Braunschweig. Braunschweig hat zum 130-jährigen Jubiläum den FC Schalke 2:1 im Heimspiel geschlagen. Ja, Gott sei Dank kann man sagen, können wir jetzt in die Weihnachtstage starten. Wir sind Herbstmeister, wir sind Tabellenführer. Das freut uns natürlich alle, auch wenn wir heute gerne noch einen Dreier vielleicht mitgenommen hätten aus Braunschweig. Aber nichtsdestotrotz, jetzt beginnen die ruhigeren Tage. Aber bevor wir euch in die ruhigeren Tage entlassen, haben wir uns mal überlegt, eine besondere Folge heute zu starten. Und dazu haben wir uns auch einen besonderen Gast eingeladen. Und das ist der Johannes. Glück auf, Johannes. Grüß dich.
Ja, Glück auf und guten Abend. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, und mit mir zusammen, wie immer natürlich, er ist zurück aus Portugal, der Pippo. Glück auf, Pippo.
Glück auf, Benny. Heute haben wir besondere Sendung mit einem besonderen Gast. Ich bin auch echt, macht mich ein bisschen nervös, weil der erste Teil des Themenblocks wird vielleicht etwas privater. Aber dafür sind wir ja hier.
Ja, wobei ich mir schon sicher bin, dass wir dann auch ganz schnell aus diesem Thema heraus auch viel Verbindungen zum FC Schalke aufbauen können und zu unserem Gast selbst auch, also wie er mit dem FC Schalke in Verbindung steht und was sein neben seinem Beruf auch sein Hobby sozusagen, was das ausmacht und wie das alles zusammenspielt. Da sind wir mal sehr gespannt. Aber ja, vielleicht erzählst du mal, Pippo, was zu unserem Gast. Ich habe ihn jetzt im Vorgespräch schon kennenlernen dürfen. Und woher kennt ihr euch?
Also der Johannes ist für mich eigentlich ist das der Herr Gabriel. Und den Herr Gabriel habe ich kennengelernt vor ungefähr 8 Jahren, 7, 8 Jahren. Da ging es mir sehr schlecht. Ich habe ja schon ein paar Mal hier im Podcast besprochen, dass ich ja auch ein bisschen was mit psychologischer Gesundheit immer ein bisschen Ärger mit habe. Und auf diesem Weg war der Herr Gabriel mal mein Arzt. Und ich erinnere mich noch, es war das DFB-Pokal-Halbfinale gegen Frankfurt. Da hatte ich die größte Krise meines Lebens und konnte eigentlich nur noch atmen und lag in der Psychiatrie im Bett. So 5 Wochen lang. Und nach diesen 5 Wochen lang bin ich gewechselt in die Tagesklinik. Und wenn man in so ongeboardet wird in so einem Tagesklinik-Setup, dann kommt erst immer mal ein Arzt und guckt einen einmal so von oben bis unten an und macht so, kaut einen aufs Knie und guckt Reflexe und sowas an. Und das war der Herr Gabriel. Und irgendwann im Verlaufe dieses ersten Gesprächs, ne, also meine Gehirnkapazität war so bei 8%, glaube ich, krempelt der vor mir sitzende Arzt sein Hosenbein hoch. Und da drauf ist ein Schalke-Tattoo. Und ich denke, cool. Okay, Herr Gabriel. Okay, wir sehen uns. Und dann hatten wir eigentlich gar nichts mehr miteinander zu tun. Dann sind wir uns einfach einmal nochmal zufällig über den Weg gelaufen. Und Herr Gabriel fragt mich, naja, Cevcik, wie geht's? Und ich wusste gar nicht, erstmal musste ich erstmal 3 Sekunden überlegen, wer da gerade gefragt hat, wie es mir geht. Das war auch Herr Gabriel. Und jetzt ist Herr Gabriel gewechselt von Klinik A zu Klinik B und da in dieser Klinik B bin ich gerade ärztlich angebunden in der, wie heißt das nochmal, psychiatrischen Institutsambulanz. Und kürzlich, es ging mir ja die letzten 1,5 Jahre nicht so gut und ihr beide habt mich ja ziemlich hier durchgeschleppt und die Hörer dann haben das, glaube ich, gar nicht so richtig mitbekommen. Aber Benni, du weißt es selber, es gab viele Sonntage, wo Mystico und du gesagt haben, jetzt komm einfach dazu. Und dann habe ich hier nochmal eine Stunde den Gute-Laune-Pepo versucht. Und das hat meistens auch immer tatsächlich gut geklappt. Da bin ich euch beiden auch sehr dankbar drüber. In diesem Jahr hatten Herr Gabriel und ich nochmal beruflich zu tun, 3 Monate, und haben uns wöchentlich einmal gesehen. Und so kam es, dann redet man über Schalke auf einmal und über Podcast. Und dann merkt man, Herr Gabriel hat ziemlich viel Ahnung von Fußball und auch ziemlich viel Ahnung von Schalke. Und so kam irgendwie die Idee, dass wir ihn mal einladen. weil ja auch gerade vielleicht jetzt vor Weihnachten das Thema nochmal ruhig, nochmal kurz besprochen werden kann. Deswegen, Herr Gabriel, haben wir uns entschieden, dass wir im Kontext Schalke 04 möglicherweise du sagen können.
Ja, genau, das haben wir so besprochen und es gibt ja immer, also ich finde, die Anrede ist ja immer kontextbezogen und natürlich, wenn ich ins Krankenhaus komme und es mir nicht gut geht und ich bin sozusagen, wie du es gerade beschrieben hast, die schlechteste Version meiner selbst und bin irgendwie liege mental gesehen am Boden, dann möchte ich natürlich mit Respekt behandelt werden und mit Respekt angesprochen werden auch. Und das ist natürlich normal auf einer professionellen Ebene, dass sich Patient und Arzt, Patient und Mitarbeiter gegenseitig siezen. Für uns als Mitarbeiter ist es gar nicht so wichtig, sondern es ist eher ein Zeichen aus. Wir sehen den Menschen dahinter, auch wenn es ihm gerade nicht gut geht, auch wenn er gerade vielleicht, Probleme hat, verlieren wir nicht den Respekt vor der Persönlichkeit, die vor uns steht. Und natürlich ist das dann in dem Kontext wichtig, professionell miteinander umzugehen. Und da gehört die Anredeform dann auch dazu. Wenn man aber gemeinsam in der Kurve steht, dann ist man unter Schalkern. Und wenn man auf dem Sportplatz sich trifft, dann ist man unter Sportlern. Und da ist es üblich und hier im Podcast ja sowieso schon immer traditionell, dass man sich untereinander duzt. Und deswegen möchte ich natürlich auch heute für den Podcast, dass wir uns alle hier duzen. Weil es auch, ich glaube, es wird, ich zumindest, wenn ich in der Kurve stehe und mich rempelt einer von der Seite an, dann ist mir das relativ egal, was der in seinem Privatleben macht, ob der irgendwo eine hohe Position sonst wo hat oder ob der irgendwie der Typ ist, der gestern Abend vor meiner Haustür rumgepöbelt hat. Ich sag halt, ich spreche den mit du an und ich glaube, das ist auch
jetzt normal. Jetzt habe ich mich so lange lustig darüber gemacht, über Leute, die sich auf dem Golfplatz das Tages-Du anbieten. Und jetzt bin ich versehentlich selbst in so eine Situation gerutscht. Und ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr, dass ich dich ab Ende der Aufnahme wieder mit Freude siezen werde. aber bevor es jetzt weiter ein bisschen zu hart wird, Benni, ich war im Urlaub.
Ja. Alter. In Portugal ist das Stichwort.
Alter, ich war bei Benfica.
Und ja, ich war ja als die Meldung, also als du uns das geschickt Meldung. Hast. Die Meldung, als die Pepo-Meldung kam. Da dachte ich ja, Benfica, okay, ja, super. Ligaspiel gucken ist geil, aber du hast ja dann, es war ja Champions League.
Ja, du, also. Aber ey, ich wollte bei Benfica Tickets, also erstmal guckt man, portugiesischer Fußball irgendwie mega kompliziert und eigentlich spielt er eine zweite Liga gegen so ein paar herausragende Mannschaften. Und Portugal musste irgendwie dein Ticket personalisieren. Bei Benfica selber kriegst du nur Tickets, wenn du da Mitglied bist. Und dann war noch auf der Webseite, jetzt Mitglied werden für 24,90 €. Und ich bringe viel übers Herz, ne? Aber ich werde bestimmt nicht Mitglied bei irgendeinem anderen Fußballverein. Also irgendwann ist ja Schluss mit lustig, ne?
Und dann, einer reicht, ne? Ein Club reicht.
Und dann überlegen, wie kommst du denn jetzt an so ein Ticket, ne? Und jetzt kenne ich ja schon ein paar Leute im professionellen Fußballbusiness und die tun ja immer alle so, als, ne, die können ja immer alles und kennen ja immer alles. Und dann habe ich mir gedacht, gucken wir mal. Und dann ich hatte noch nicht alle Eisen im Feuer, auch schon das zweite Eisen im Feuer konnte dann über einen einzigen Anruf mir zwei Karten für Benfica besorgen und waren nicht die schlechtesten Plätze, ne? Also so geile Plätze hatte ich in meinem ganzen, ich kann mich nicht erinnern, wann ich schon mal so geile Plätze hatte. Also ungefähr, also es war so der mittlere Rang bei Benfica sind nur so Business Seats, ne, so gepolsterte Sitze mit so, wusste ich gar nicht. Ich wollte einfach nur zwei Karten haben, dass ich dann auf einmal neben den Champions League VIP, was weiß der Teufel, Leuten gesessen habe. Die hatten alle einen Anzug an. Und mich hat das richtig mitgerissen bei Benfica. Also erstmal, die hatten am Anfang vor dem Stadion, also vor dem Spiel hatten die so eine Lichtshow, wie bei Bayern München. Bei Bayern München gucke ich mir das an und bin entsetzt über diesen Affentanz, ne? Mhm. Aber bei Benfica hat das alles gepasst, so. Die haben dann auf die LED-Wände so Flammen gezeigt mit ihrem Vogel da, mit ihrem Adler. Und dann, während die Flammen auf die LED-Wand kommen, haben oben so Heizstrahler gingen an. Also du hast so richtig so 4D-mäßig. Ich war total da drin. Dann auch gegen Napoli, ist ja, ne, also italienische, mein Herz geht auf, ne? Also es war so schön, ich habe hinterher mitgefiebert für Benfica und bin aufgesprungen und so. Dann hat mich meine Freundin gefragt, sag mal, wieso bist du hier heißer, als wenn Schalke spielt? Und dann musste ich da erstmal 3 Tage drüber nachdenken, wieso mich so ein Spiel bei Benfica mitreißt und Schalke schon lange nicht mehr, ne? Und total, der Shop von Benfica total geil. Ey, die verkaufen da Retro-Trikots. Dann die Portugiesen. Es gibt keine besoffenen Assi-Portugiesen. Ich weiß nicht warum. Also, aber auch so grundsätzlich einfach nicht, ne? Ja. Alle gehen nett miteinander um. Die machen Platz in der Bahn. Keiner ist Assi. Also, der einzige Assi, der bei Benfica im Stadion war, war ich an dem Tag. Toll. Also, und ich, diese Champions League-Musik, die macht auch was mit einem, ne?
Ja, das vermisst man so ein bisschen als Schalker, ne? Oder?
Oh, und nicht mehr gehört, ja.
Und irre, dass das so ein warte, wir haben professionelle Gäste. Warte, Moment, ich muss nochmal neu ansetzen. Ich glaube nicht. Das ist ja ein Kommerzwettbewerb ohne Ende, ne? Also wenn man das zu Ende denkt, kann man da nicht mehr hingehen, ne? Aber wenn du denkst, scheiße, ich will diese Musik auch wieder in meinem Stadion hören. Und wir werden das wieder schaffen. Naja, davon wollte ich berichten. Nee. Toll.
Ja. Auf jeden Fall, also mich hat's mega gefreut. Die Bilder waren auch gut, die du geschickt hast. Also war man schon ein bisschen neidisch, ne? Aber positiv, sage ich jetzt mal gesehen. Ne? Ich hab's dir auf jeden Fall sehr gegönnt. Ja, vielleicht schaust du da auch einfach nur anders drauf, weil es eben mal nicht Schalke war und du dich mal so einfach hast fallen lassen können in dieses Erlebnis.
Im Hotel waren dann noch so Napoli-Ultras, ne? Und ich die ganze, und ich, also, und die waren, ich sag mal, die hatten jetzt keinen Bock, neue Freunde zu finden, ne?
Und plötzlich hatten sie einen neuen Freund gehabt.
Nee, ich hab, also, und dann weiß ich ja auch, also ich hab nur, ah ja, okay, nee, alles klar, schönen Tag noch. Also war völlig, also war einer der schönsten Abenden. Und vielen Dank an den, der mir die Karten besorgt hat. Also das ist, also fantastisch. So. Naja, und bei euch so?
Ja. Ich bin jetzt im Urlaub quasi. Ich hatte Freitag meinen letzten Arbeitstag gehabt. Ich starte jetzt meinen Weihnachtsurlaub. Ich freue mich drauf.
Und alle Excel-Tabellen auf grün?
Alle Excel-Tabellen auf grün.
Das ist ja die Hauptsache, Benni.
Kann man einen schönen Strich drunter machen.
Oder einen Haken drunter. Ja. Oder einen Strich dran und einen Haken drunter, oder?
Müssen wir dem Johannes jetzt sagen, ist ein Insider. Okay. Pippo beschwert sich immer, dass ich das immer so verwechsel. Ne? Also ich sag oft einen Haken drunter machen, anstatt einen Haken dran.
Ja, machen wir einen Deckel gehört. Dran. Ja. Dann machen wir einen Deckel drunter. So.
So, aber, oh Mann. Ja, jetzt aber jetzt kommen wir doch mal zu ein bisschen zu Johannes, damit wir dich auch hier ein bisschen vorstellen können und kennenlernen können. Pippo hat jetzt ja schon ein bisschen was erzählt, also aus seiner Sicht natürlich, aus seiner Erfahrung raus. Erzähl mal, wie ist es dazu gekommen, dass du für die seelische Gesundheit des Menschen im Einsatz bist, sag ich mal?
Also ich habe ganz normal Humanmedizin erstmal studiert und man orientiert sich so ein bisschen ja erstmal im Studium, lernt verschiedene Bereiche auch kennen. Und für mich war es dann aber schon relativ früh klar, dass das schon der Bereich ist, der mich am meisten irgendwo fasziniert. Wo ich auch hinterstehe, weil ich immer auch denke, von allen Krankheiten auf der Welt, muss ich ehrlicherweise sagen, würde ich auch am wenigsten gerne eine psychische Krankheit haben. Also Pepo weiß ja, wie man sich fühlt. Und ich denke aber auch, jeder Mensch hat das ja schon mal erlebt, wie es einem geht, wenn es einem seelisch schlecht geht, wenn man Liebeskummer hat, irgendwelche Schicksalsschläge oder sowas. Da bleibt ja niemand von verschont. Und da weiß man, wie schlimm das ist. Und es gibt eben viele Menschen, denen geht es eigentlich jeden Tag so und da zu helfen, diesen Menschen irgendwie was zu geben, sich um die zu kümmern, das finde ich total wichtig und deswegen identifiziere ich mich sehr damit und man hat eben auch, so kommt das Ganze ja auch zustande, nochmal eben die Möglichkeit, Menschen irgendwie ein bisschen näher und vielschichtiger kennenzulernen als in anderen Fachbereichen, wo die quasi auf den OP-Tisch kommen und wieder weg sind und man eigentlich kaum Zeit hat, sich zu unterhalten. Und in unserem Fach geht es natürlich schon um viel mehr Dinge und man lernt sich dann halt auch mehr kennen, man lernt die Patienten mehr kennen und ja, jeder Mensch ist sehr individuell und komplex von seiner Geschichte und seinem Krankheitsbild und da lernt man quasi nie aus und kann immer viel mitnehmen, ja.
Darf ich fragen, jetzt bist du ja Psychiater, richtig?
Mhm.
Und dann gibt es ja noch Psychologen und es gibt Neurologen.
Korrekt, ja.
Und warum bist du jetzt genau Psychiater geworden? Also gab es noch zwei, drei Alternativen, was auch noch gegangen wäre für dich?
Ja, also ich habe sicherlich auch an, also es sind ja mit Humanmedizin, man studiert erstmal breit Medizin, damit kann man quasi alles werden, was irgendwie ärztliche Bereiche gibt. Ich könnte auch jetzt morgen quasi anfangen als Augenarzt oder übermorgen im OP stehen und irgendwie, weiß ich nicht, Chirurg wieder sein. Ja, man hat erstmal wieder. Grundsätzlich, ja, ich habe tatsächlich im Studium auch relativ viel in der Orthopädie so Nebenjob gehabt und so. Und natürlich stehe ich da nicht da und operiere. Ich durfte dann mal den Haken halten oder was anreichen oder so. Das ist natürlich schon so, dass man das Handwerk auch erlernen muss. Aber genau, also das ist erstmal ein ärztlicher Beruf und jetzt im Rahmen der psychischen Gesundheit ist es vielleicht für die, die sich jetzt damit noch nicht so beschäftigt haben, also Psychiater sind Ärzte, die quasi die ärztliche Betreuung der Patienten machen. Wir verschreiben Medikamente, aber wir machen auch Psychotherapie, wir machen viele organisatorische Dinge und so weiter. Im stationären Alltag, die Psychologen machen quasi die Gesprächspsychotherapie schwerpunktmäßig. Die können auf der anderen Seite keine Medikamente oder sowas verschreiben. Und Neurologen sind eigentlich vorwiegend für den, ja, fürs Gehirn und für den biologischen Teil zuständig im Sinne von hirnorganischen Störungen. Wenn ich jetzt einen Schlaganfall habe, wenn ich irgendeine Krankheit habe, die das Gehirn oder das Nervensystem betrifft, das sind einfach unterschiedliche Krankheitsbilder, die wir behandeln. Es gibt schon häufig die Doppelqualifikation. Das ist so der alte Nervenarzt, da kommt das so ein bisschen zusammen. Da gibt es auch noch viele Niedergelassene, die so ein bisschen beides behandeln. Aber mittlerweile spezialisiert es sich dann schon immer mehr in die eine oder andere Richtung.
Ich habe es jetzt, leider habe ich jetzt den Unterschied zwischen was du machst und was ein Neurologe macht, immer noch nicht kapiert.
Also, sagen wir es mal so. Also alles, was quasi im Gehirn, ganz platt gesagt, wenn im Gehirn was kaputt geht, so ganz mechanisch, dann kommt erstmal der Neurologe. Was eine körperliche Erkrankung, die quasi körperlich messbar, darstellbar, sehbar und so weiter ist. Man hat einen Schlaganfall, man hat eine multiple Sklerose, man hat irgendwie eine Hirnblutung, solche Sachen. Das sind Krankheitsbilder, die Neurologen behandeln in erster Linie. Und wir Psychiater behandeln psychische Erkrankungen, die teilweise ja, aber manchmal auch eben nicht so leicht messbar sind und die man jetzt nicht irgendwie mit der groben Zange behandeln kann. Sagen wir es mal so.
Ah, du bist feinmotorischer Psychoarzt.
Ja, sagen wir mal so, also so wie ich das verstehe, der Neurologe, wenn ich das jetzt mal mit dem Computer vergleiche, der Neurologe kümmert sich um die Hardware sozusagen, ob da perfekt, alle Teile ineinander laufen und du bist mehr der Typ, der für die Software zuständig ist, dass das
genau
alles...
Genau das ist das passende Beispiel. Hätte ich selber drauf kommen müssen, ja.
Genau so hat er es mir mal erklärt. Also genau so hat er mir gesagt, dass
ach cool.
Die machen Hardware und wir machen Software.
Ah. Ein schönes Beispiel. Also für dich natürlich auch perfektes Beispiel, ne?
was ich warum ich das Thema gerne hier im Podcast bespreche, ne, ist, weil ich habe mich selber schon hier ein paar Mal nackig gemacht bei dem Thema und unzählige Zuschriften, also bestimmt schon 20 Leute, die geschrieben haben, boah, Peppo, ey, euer Podcast und danke, dass du das angesprochen hast, mir ging's auch beschissen und mir geht's auch gerade beschissen und toll, dass da draußen einer ist, der das so. Und was ich so irre finde, ist, dass wir sind eigentlich alle kaputt. Also, Benni, ich habe zu dir mal gesagt, du bist der Einzige, den ich kenne, der nicht kaputt ist, ne? Das stimmt natürlich nicht, weil ich gönne jedem eine Psychotherapie, ne? Und noch nicht mal, weil jeder profitiert davon. Oder jeder nimmt daraus was mit, was gut für den ist. Also eigentlich sollten alle, mit 18 sollte Deutschland alle in so eine Psychotherapie schicken. Hm. Also geht natürlich nicht, weil zu wenig Psychotherapeuten da draußen sind, aber es gibt nur ganz wenige Menschen, die ich kennengelernt habe, wo ich dachte, ach, du kannst dir die Zeit eigentlich sparen, das ist alles sortiert bei dir und du kommst mit deinen Gefühlen klar und du nimmst ein bisschen in der Selbstwahrnehmung, bist du okay und du kannst gegensteuern, wenn du merkst, irgendwas läuft nicht. Aber viele können das halt nicht oder haben das verlernt oder ist auch egal warum. Also ist einfach so passiert. Und deswegen bespreche ich das Thema hier so gerne. Und ich glaube, jetzt gerade vor Weihnachten, also ich habe ja so eine beschissene Familie und ich habe immer Stress vor Weihnachten, ne? Weil Weihnachten, das ist immer so emotional aufgeladen und ich habe immer Angst vor dem 24.12. Am 24.12. merke ich, ne, ist alles okay. Also passiert gar nichts. Eigentlich geht's mir da gut und also ist alles in Ordnung. Aber die Zeit, diese Weihnachtszeit, die ist irgendwie beschissen. Und deswegen ist jetzt gerade so das Thema irgendwie nochmal extra gut, dass wir das hier besprechen. Johannes, hat sich in den letzten Jahren so was verändert, so seit Corona? Sind mehr Leute angeschlagen?
Ja, kann man definitiv leider mit Ja beantworten. Das ist auch objektiv messbar. Es gab jetzt erst vor 2 Monaten nochmal einen relativ großen Bericht vom Robert-Koch-Institut, wo so ein Gesundheitssurvey das nochmal ausgewertet worden ist. Man sieht schon deutlich seit Beginn der Corona-Pandemie, dass es quasi der Psyche der Deutschen nicht gut ging. Es ist relativ, also die Zahlen sind schon erschreckend. Die Fälle sind in die Höhe gestiegen. Und der Anteil der Menschen, das wurde so relativ breit gescreent, die von sich behaupten, mir geht's psychisch ausgezeichnet oder sehr gut. Der Anteil ist rapide gesunken, liegt jetzt bei ungefähr noch einem guten Drittel der Menschen in Deutschland. Und man hatte immer so ein bisschen die Hoffnung, dass sich das jetzt wieder erholt. Jetzt ist ja Corona Geschichte und alle können ja wieder machen, was sie wollen, so ungefähr. Und das Thema ist jetzt zum Glück nicht mehr so präsent. Aber man hat irgendwie festgestellt, es ist doch einiges hängen geblieben und es erholt sich nicht so, wie man es eigentlich sich wünschen würde. Und ehrlicherweise muss man sagen, der Ausblick in die Zukunft ist auch nicht so positiv, weil früher hat man immer gesagt, es ist so wie mit allen Krankheiten, je älter man wird, desto höher ist auch das Risiko, zum Beispiel für Depressionen. Natürlich sind ältere Menschen auch häufig betroffen, wenn sie irgendwie Verluste erlitten haben, wenn sie alt sind, wenn sie einsam sind, wenn vieles nicht mehr so geht, wie man es konnte. Das ist ja naheliegend, dass man dann auch schneller eine Depression entwickeln kann. Jetzt ist es aber tatsächlich so, dass mittlerweile die junge Altersgruppe, also 18- bis 29-Jährigen, sind die mit der schlechtesten psychischen Gesundheit. Also die nachwachsende Generation, denen geht es so schlecht wie keiner Generation davor. Und wenn man in den Kinder- und Jugendbereich guckt, da gibt es leider auch sehr erschreckende Zahlen und Nachrichten, die schlagen auch schon seit langem Alarm, dass sie sagen, den Kindern und den Jugendlichen geht es wirklich schlecht, es gibt viel zu wenig Angebote, wir kommen gar nicht mehr hinterher irgendwie, wir können nur noch das Nötigste machen. Und ja, man muss sich schon Sorgen machen, wenn die alle, sage ich mal, älter werden und wie es mit den Generationen danach dann aussieht. Was das für eine Auswirkung auf unsere Gesellschaft haben wird. Ja.
Um welches Alter geht es dann da so? Welche Kinder sind da betroffen?
Ja, da gibt es Ja, muss ich da nochmal jetzt so, also genau, es ist eigentlich, fängt es schon bei früh, schon recht früh an, aber natürlich sind Jugendliche dann natürlich schon häufiger betroffen als ganz kleine Kinder, da ist es zum Glück ja nicht so häufig, dass die schon so sehr klinisch auffällige Symptome zeigen, wie, aber es ist trotzdem schon so, dass auch da die Zahlen deutlich stärker anwachsen, als man ja das gut finden würde, sagen wir es mal so. Also auch schon immer jüngere Kinder, die starke Symptome zeigen.
Und das, was ist die Ursache dafür? Also Corona ist ja nur ein Teil, aber das kann ja nicht alles sein.
Ja, da muss man sich natürlich, das wird niemand so ganz 100% beantworten können. Es gab aber am UKE in Hamburg dazu eine gute Studie, wo auch viele Jugendliche befragt worden sind. Was sind denn eigentlich so die Themen, worüber machen Jugendliche sich Sorgen, woran liegt es? Und da gibt es schon so ein paar Bereiche. Also es gibt einmal die ganzen globalen Krisen, Kriege, Pandemie, Klimawandel und so weiter. Da machen sich natürlich schon die Jugendlichen auch Sorge, was wird aus der Zukunft, was ist unsere Aussicht. Und dann, klar, die wirtschaftliche Situation gerade in Deutschland ist so, dass man, ja, dass viele sich auch da Sorgen machen, wo ist, ne, was kann ich für einen Beruf erlernen, was soll aus mir werden, wie wird es mir gehen, auch finanziell gesehen, auch das ist ein großes Thema. Und ja, das dritte Thema, was man auf keinen Fall kleinreden kann, ist eben Social Media. Sagt ein Großteil der Jugendlichen, dass sie in sozialen Medien regelmäßig mit belastenden Inhalten konfrontiert werden, also negative Nachrichten, die der Algorithmus ausspuckt, die sie ja, beschäftigen, aber auch eben, dass viele im Internet oder in sozialen Medien irgendwie Diskriminierung, Ausgrenzung, ja, negatives Feedback sozusagen bekommen, Cybermobbing und solche Sachen. Und ja, das ist sicherlich etwas, was ein Thema ist. Und dann gibt es noch zuletzt auch die Aussage, dass ein Großteil der Jugendlichen, das ist glaube ich sogar fast mehr als die Hälfte, die eben sagen, dass sie sich einsam fühlen. Und das ist, auch wenn sie vielleicht Freunde haben und so, das ist auch schon so ein gesellschaftlicher Trend, dass es heutzutage vielen schwer fällt, auch, sage ich mal, zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen, zu pflegen, zu halten. Auch das hat sich so ein bisschen alles im digitalen Raum verlagert und es kann natürlich nicht echte Familie, Freunde und so weiter ersetzen. Ja.
Also hat quasi so ein bisschen das Internet mit dafür geführt, dass wir als, ich sag's jetzt mal, als Menschheit nicht mehr so gut in der Lage sind, echte Beziehungen zu pflegen, zu haben, zu...
Ja, also das kann ich jetzt auch nur als meine eigene Meinung sagen. Ich nehme das schon so wahr. Sag gerne den Spruch, also Social Media ist so ein bisschen das Rauchen aus den 70er Jahren. Da hatte auch jeder immer eine Fluppe im Mund, ob im Büro und so weiter. Und keiner hat sich so richtig Gedanken gemacht, wie schädlich das eigentlich ist. Und heutzutage ist, guckt man zurück und denkt, um Gottes Willen, was haben die Leute damals gemacht? Mit einem Kinderwagen und einer Zigarette im Mund und in was für einer Welt sind die da alle irgendwie rumgelaufen? Und vielleicht wird man das in 20 Jahren auch über die heutige Zeit sagen, wo irgendwie jedes 12-jährige Kind da ungefiltert permanent mit irgendwelchen Internetinhalten konfrontiert ist.
Auf den Schock muss ich erstmal eine rauchen. Aber was ich was mir oft begegnet ist, dass Leute, die eigentlich schon krank sind, nicht den Sprung zum Arzt schaffen, ne? Oder irgendwie, ich versuche, was ich mir von dir wünschen würde, jetzt wäre so eine Antwort, also wenn man mal Liebeskummer hat und einem 3 Wochen scheiße geht und man nichts essen kann, weil gerade scheiße ist, ne? Ist wahrscheinlich noch nicht der richtige Moment, um einen Psychiater aufzusuchen. Weil so ein, also sage ich jetzt einfach mal so, also bitte halt mich auf, wenn ich scheiße laber. Aber irgendwann ist ja so der Moment, wo man einfach guten Gewissens sich Hilfe holen darf. Und kann man, also kannst du so eine Hilfestellung geben, ab wann wäre so der Punkt? dass man
also ruhig... Ich finde, ehrlich gesagt, man sollte das nicht an objektiven Kriterien festmachen. Das ist eher so ein Punkt, warum viele Leute eben die Hilfe nicht in Anspruch nehmen, die sie brauchen, weil sie denken, ja, das, was ich habe, ist ja gar nicht so schlimm. Da gibt es ja andere Leute, denen geht es ja noch viel schlechter. Und ich soll mich mal nicht so anstellen und nicht so beklagen. Mir geht es ja eigentlich gut, sozusagen. Ja, das ist so eine Denkfalle, in die man dann häufig irgendwie tappt oder die einem vielleicht auch Leute im Umfeld dann irgendwie sagen, die vielleicht auch nicht so richtig Ahnung haben. Und man kann es eben, jeder Mensch ist anders und jeder hat eine andere Toleranzschwelle, auch mit negativen Erfahrungen, Erlebnissen umzugehen. Und so, es gibt Leute, denen passieren die schrecklichsten Sachen im Leben und die kommen da relativ gut mit klar und die brauchen auch keine Hilfe. So, die gehen da irgendwie ganz gut durch. Und dann gibt es eben auch andere Menschen, da sind selbst Kleinigkeiten, ich sag mal, da stirbt der Hamster und die fallen darüber in so ein Loch, dass sie wirklich auch klinisch gesehen dringend Hilfe brauchen. Ja, es ist jetzt ein bisschen ein überspitztes Beispiel, aber ich will einfach nur damit sagen, man sollte von den Symptomen ausgehen. Und wenn man selber das Gefühl hat, mir geht es schlecht und ich habe gerade irgendwie keine Ahnung, wie ich da wieder rauskommen soll, ich brauche Hilfe, dann bin ich immer der Meinung, so wie mit allen anderen Dingen auch, lieber einmal vorbeikommen, sprechen und
aber der Punkt, ich brauche Hilfe, das ist eigentlich schon Schritt 10. Also eigentlich weiß man ja erst nach dem fünften Termin beim Psychiater, oh, ich habe vor 10 Terminen schon Hilfe gebraucht. Also ich versuche ja, die Leute zu ermutigen. Also ich habe da auch nie Bock drauf gehabt, ne? Und das Letzte, worauf ich Bock hatte, war in so eine Klinik zu gehen, weil das ist weit weg von AIDA-Urlaub. Das ist, nervt mehr und das ist. Aber am Ende hat es mir immer geholfen und am Ende war es immer der richtige Schritt. Aber das wusste ich auch immer erst später, nachdem ich dann da war.
Und ich glaube, das ist so, dass du hast es ja selber erlebt. Ich weiß nicht, wie es war, als du dann mal in die Notaufnahme oder zu einem Termin gekommen bist am Anfang, dass man da jetzt irgendwie ein negatives Feedback kriegt und dass irgendeiner von den professionellen Leuten sagt, was haben Sie denn hier verloren? Das ist jetzt hier nicht angemessen oder so. Das habe ich, glaube ich, noch nie erlebt. Wir wissen ja, dass niemand aus Spaß und Jux und Dollerei ins Krankenhaus kommt, sondern dass es ihm dann in dem Moment schlecht geht. Und da versuchen wir erstmal, ihn abzuholen. Genau. Und ich glaube, ich kann da für die meisten Kollegen sprechen, dass man dann immer, das Schlimmste, was passieren kann, ist, man kriegt ein nettes Gespräch und eine professionelle Einschätzung und vielleicht wird dann da auch nicht eine Behandlung raus, aber.
Und ich glaube auch so aus meiner Erfahrung, ich habe jetzt, glaube ich, so mit so 30 professionellen Psychoberufspraktika zu tun gehabt und von den 30 waren 28 wirklich okay und zwei sind irgendwann mal im Leben falsch abgebogen, die standen dann vor mir, aber das ist, glaube ich, eine gute Quote. Hatte ich, glaube ich, bei Kassiererinnen eine schlechtere Quote bisher im Leben. Was ich ermutigen, wenn ihr nicht mehr wisst, wie es weitergeht, holt euch Hilfe. Und ich glaube, dass das erst, also wenn man gar nicht mehr weiß, wo man anrufen kann, dann ist immer noch die Telefonseelsorge ein guter Ort, wo man erstmal andocken kann. Niemand ist alleine auf der Welt. Und wenn man im achten Stock steht und das Fenster auf hat, ne, und überlegt, dann wird es ab dem Zeitpunkt besser, wo man das Fenster wieder schließt. Ab dem Zeitpunkt wird es schon wieder besser. Also Fenster wieder zumachen und holt euch Hilfe. Und ich habe gerade, also ich finde es so schön, Johannes, dass du da bist, dass ich ich bin kurz vor, wirklich danke. Toll, dass du da bist. Können wir den Leuten draußen noch was mit auf den Weg geben? Bezüglich psychischer Gesundheit und Hilfe. Gibt's Salbeitee, Bonbons, Haribo? Was gibt's?
Feltins? Ja, alles, was glücklich macht.
Jeden Abend frisches Feltins und einmal laut das Steigerlied und dann kann einem nichts mehr passieren. Ja.
1000 Freunde, die zusammen stehen, dann wird der FC Schalke niemals untergehen.
So ist das.
Und ich glaube wirklich, dass Schalke ist, das G in im das G im Schalke-Logo steht vor allem für Gemeinschaft. Und das ist ja auch der Grund, warum man, egal wo man auf dem Planeten ist, immer einen trifft, mit dem man an irgendeiner Theke Bier trinken muss. Weil man dann erkennt, bei welchem Spiel man gemeinsam war oder was man zusammen miterlebt hat oder überhaupt. Und dann gibt's Anekdoten. Und der zweite Veltins will ja auch noch getrunken werden, irgendwo in Portugal. Ne?
Gut, ja, machen, aber bleiben wir mal bei Johannes, weil ich finde, neben dem schweren, beschwerenderen Thema und seines Berufs.
Ja, Entschuldigung, das ist jetzt hier so. Ne?
Auf gar keinen Fall.
Die Leute wollen ja jetzt hier.
Nee, da müssen
so
wir
das gut. Nein, so war das
wir,
nicht gemeint.
Wir sind ein Therapie-Podcast, das weil genau. wir ein Therapie-Podcast sind. Und dann brauchen wir auch mal, wir brauchen jetzt hier für uns Supervision.
Nein, ich fand's ja auch, also das sollte jetzt auch nicht negativ rüberkommen, auf keinen Fall. Also es war jetzt eben schon ein ernsteres Thema, definitiv. Das sollten wir uns auch alle zu Herzen nehmen. Und ich finde halt gut, dass du, Johannes, da jetzt auch nochmal drauf hingewiesen hast, ne, dass es bei jedem halt anders ist, dass jeder individuell ist. Und dieser Hinweis eben, also es gibt halt kein Rezept oder keine Uhrzeit, kein Zeitfenster, wo man sagen kann, ja, wenn ich das überstehe, dann geht's mir wieder besser, sondern wenn man das Gefühl hat, ich brauche jetzt dringend Hilfe, dann sollte ich mir die suchen und holen. Und das finde ich nochmal ganz wichtig, darauf hinzuweisen. Nein, aber ich wollte jetzt einfach eine Brücke nochmal zum Sportlichen auch so ein bisschen schlagen und vielleicht finden wir da auch nochmal den ein oder anderen Berührungspunkt mit deinem eigentlichen Beruf. Du bist ja in deiner Freizeit, bist du im Jugendfußball aktiv.
Ja, genau, richtig. Ich, das war schon immer so eine große Leidenschaft von mir und bin natürlich auch Fußballer und Trainer mit Herz immer gewesen und habe das aber auch aus ehrenamtlichem Engagement immer viel gemacht. Und ich denke auch, dass der Fußball einen ganz, ganz wichtigen Beitrag leistet für unsere Gesellschaft. Ich glaube, dass ja auch sowas ist, was ausstirbt, weniger wird, immer schwieriger wird in der heutigen Zeit. Und ich bin Jugendtrainer viele Jahre und ich glaube, da mitzuerleben, was der Fußball den Kindern gibt, was für ein verbindendes Element das hat, das ist immer eine Freude. Und genau, ich bin auch Jugendleiter bei einem Amateurverein und habe da schon von der D-Jugend bis zur ersten Mannschaft alles trainiert und habe auch schon im ambitionierteren Jugendfußball als Trainer gearbeitet, habe auch schon mal gegen Schalke gespielt, also schon auch in den höheren, höheren
dann darfst du jetzt auch
Jugendligen.
Dann darfst du jetzt auch die Vereine nennen. Warst du denn aktiv?
Genau, mein Heimatverein, für den ich jetzt auch im Vorstand und so weiter bin, das ist der FSV Witten. Und genau, wir sind so ein, ja, ich sag mal, schon auch ambitionierterer Jugendverein, die sich aber auch sehr viel sozial engagieren. Wir haben eine Inklusionsmannschaft und so weiter, sind wir sehr stolz drauf. Meine zweite, sage ich mal, Liebe ist der Hombucher SV, der so, ich glaube, wer sich so ein bisschen im Jugendamateurfußball auskennt, der weiß, es ist schon zwar ein Amateurverein, ist aber ein sehr erfolgreicher, der eigentlich in allen Jugendklassen mit in den höchsten Ligen spielt, auch Jugendbundesliga, also in Dortmund eigentlich nach dem BVB so die Nummer 2 ist.
Ja. Ja, wow, da hast du ja schon dir eine ordentliche Reputation aufgebaut, ne, im Fußballerischen.
Ja, also Reputation hin oder her, also ich mache das ja nicht, sag ich mal, weil ich irgendwann mal Miron Muslic beerben will oder so, sondern...
Nicht? Warum nicht? Warum nicht?
wenn man das ein bisschen häufiger gemacht hat, man denkt ja vielleicht sonst, das ist ja der Traumjob irgendwie, man weiß, wenn man selber mal in der Verantwortung stand, also was für ein harter Job das ist, auch wie schwierig das ist. Und es ist auch so, dass es ein schnelllebiges Geschäft ist. Du kannst nie langfristig stabil irgendwie planen. Du bist schnell weg vom Fenster, du bist schnell hochgejubelt und aber auch schnell wieder out. Und deswegen ist es natürlich, bin ich froh, dass ich noch einen anderen Beruf immer verfolgt habe, in dem ich mich auch wohlfühle. Ja, genau, aber ja, ja. Also um darauf zurückzukommen, was man natürlich schon viel mitbekommt, sind, man ist ja ganz gut vernetzt, wenn man Jahre dabei ist. Man kennt viele Leute auch aus den Jugendakademien der Bundesligisten und kennt Spieler und Trainer und ja, viele auch Jungs, die jetzt auf Schalke sind oder im Profibereich, die hat man schon als kleine Dötze irgendwie auf dem Sportplatz gesehen und gegen oder in der eigenen Mannschaft auch mal.
Darfst du da Beispiele nennen? Kannst du die nennen? Ja doch, das ist ja eigentlich kein, also Spieler, die jetzt vielleicht bei Schalke sind, gerade in der Akademie oder in der
Klassenschmiede? Also ich, um mal einen Namen zu sagen, der ein bisschen in Vergessenheit gegangen, ich kann mich noch erinnern, dass wir, als ich in Hombruch gearbeitet habe, gegen Leverkusen gespielt haben und die hatten Said Djibara auf der rechten Schiene spielen oder rechtsoffensiv. Das war schon natürlich ein ganz schönes Erlebnis. Der hatte schon eine physische Urgewalt in der Altersklasse. Und ja, da dachte ich, mein Gott, die Leverkusener, da haben sie ein richtig starkes Talent. Und als er dann später zu Schalke gewechselt ist, habe ich mich natürlich sehr gefreut, dass unsere knappen Schmiede den verpflichten konnte. Und
ja, schön.
Cool. Dass Norbert Elgert ihn noch ein bisschen schmieden durfte.
Ja. Und Spieler, die, gibt es auch Spieler, die entweder bei Hombruch oder bei Witten irgendwo, vielleicht nicht unbedingt auf Schalke oder woanders auch gelandet sind? Gab es da so den einen oder anderen? Also zumindest in den weitergegangen sind in der Jugend?
Ja, also natürlich kenne ich jetzt Spieler so aus den ersten drei Ligen, kenne ich viele. Wenn ich jetzt Regional-Oberligaspiele gucke, da kenne ich fast aus jeder Mannschaft drei, vier Spieler, die ich irgendwie mal trainiert habe oder okay. So. Aber jetzt im Profikader von Schalke ist jetzt niemanden, wo ich sage, den okay. Kenne ich persönlich oder mit dem habe ich schon mal zusammengearbeitet.
Ja, cool.
Wenn man so hört, ich weiß nicht, ob du das auch einschätzen kannst oder gehört hast. Zwei Fragen interessieren mich. Die Infrastruktur der Schalker Knappenschmiede scheint irgendwie dolle in die Jahre gekommen zu sein und die ziehen sich
da nicht anders, aber ja.
Ja, also im Moment scheint es irgendwie so, die ziehen sich da in so Setter, in so Containern um und so andere Vereine, Leverkusen und Mönchengladbach und so, haben da irgendwie infrastrukturtechnisch ganz dolle aufgerüstet und da hört man so, es wäre auf Basis dessen eher schwierig, die guten Talente nach Schalke zu locken. Und jetzt hast du ja schon eingeworfen, siehst du anders. Und jetzt, was siehst du anders?
Ja, also klar, also wir haben vielleicht da nicht die allermodernsten Kabinen auf dem Campus und so weiter. Das könnte man sicherlich alles nochmal technisch ein bisschen upgraden, da sind andere weiter. Aber ich finde einfach, und das sagen mir auch ganz viele, die im Jugendfußball unterwegs sind und die auch in der Regionalliga oder in der Jugendbundesliga spielen, wenn du auf Schalke spielst, dieser Campus, diese Atmosphäre, also du kommst da rein, die Arena im Hintergrund, du kommst vom Park aus, also das ist so, das macht was mit dir auch. Es ist nicht nur wie das Gefühl, in die Arena einzulaufen und ich habe schon viel auch in Leverkusen, in Dortmund und so. Für mich kommt da nichts dran ran. Natürlich gucke ich immer auch ein bisschen mit einer königsblauen Brille, aber es sagen mir auch ganz viele andere, die nicht Schalke-Fans sind. Also dieses NLZ auf Schalke, das ist ein ganz tolles Gelände und eine tolle Anlage und wird man schnell demütig und ehrfürchtig vor der Größe des Vereins. Und ich finde, sich dann darüber aufzuregen, dass der, weiß ich nicht, ne, dass da vielleicht technisch irgendwie noch ein paar Sachen fehlen oder so. Klar, ich denke mal, vielleicht für die Trainer, die da Tag für Tag arbeiten, die ärgern sich dann vielleicht auch, wenn der Computer nicht so top funktioniert. Nee, aber dass das ja jetzt der entscheidende Unterschied ist, ob man jetzt Spieler überzeugt kriegt oder nicht, weiß ich nicht. Also
aus Erzählungen, mehrfachen Erzählungen weiß ich einfach, da kommen so Spieler, die sind interessant für Schalke, Leverkusen, Dortmund, also alles, was so in der Region ist. Und dann sehen die irgendwie, was für ein Gebäude steht in Dortmund, was für ein Gebäude steht in Gladbach und dann sehen die auf Schalke die Container, ne? Und dann ist das natürlich jetzt erstmal, also derzeit ist ja dann in der Entscheidung, wo verbringe ich vielleicht meine letzten 2A-Jugendjahre oder ab U17 oder so, also wo gehe ich hin und hole mir und versuche den Sprung nach oben zu machen. Und dann ist es natürlich schade, dass wir nicht aufgrund von so harten Fakten nicht da erstmal nicht mitteilen können. Also hast ja erstmal einen Malus in der eigenen Bewertung, wo du unterschreibst. Und dann komme ich eigentlich zu meiner zweiten Frage. Unser großes Fund in dem ganzen Spiel ist Norbert Elgert. Und da frage ich mich, was macht Norbert Elgert eigentlich anders als alle anderen Jugendtrainer?
Genau, also sind jetzt nochmal zwei Themen. Ich glaube schon, dass Schalke ja den Spielern bieten kann auch. Und wenn jetzt ein Spieler sagt, nee, ich gehe aber zu Leverkusen, weil da ist die Massageliege ein bisschen weicher, dann ist es vielleicht auch nicht der richtige Spieler für Schalke, sondern man möchte ja, dass die Spieler nicht kommen, weil sie hier irgendwie schon als 16-Jährige allen Komfort und Annehmlichkeiten geboten kriegen und im neuesten Auto immer abgeholt und gefahren werden, sondern weil sie sich eben für den Weg der knappen Schmiede begeistern können, weil sie sich damit identifizieren können, weil sie vom Trainer, vom Konzept überzeugt sind. Und ich glaube schon, dass Schalke das sehr gut gelingt, da auch weiterhin für die Top-Talente attraktiv genug zu sein, wie man offensichtlich sieht. Und Norbert Elgert, selbstverständlich, der hat Weltklasse-Format als Jugendtrainer und einfach ein überragenden Ruf und das spricht sich natürlich rum. Ja.
Aber was ist der Unterschied an Elgert Magie zu anderen? Also den Teil habe ich noch nicht herausgefunden.
Also ich finde erstmal, dass Norbert Elgert ein ganz, ganz toller Mensch ist. Also ich habe ihn selber schon, als ich ganz klein war, ich erinnere mich an meine Begegnung mit Norbert Elgert, da war ich 10 oder so, da war ich ganz glühender Schalke-Fan und da war irgendwie so ein A-Jugend-Turnier, das war in den 90ern, da hat noch Christian Wettklo bei uns in der A-Jugend gespielt, so lange ist das schon her. Und ich war da als kleiner Dötz immer und die haben da irgendwie bei so einem Amateur-Turnier waren die eingeladen, in Neuppetal, das war ein internationales A-Jugend-Turnier und ich saß da immer Daumen gedrückt und habe immer mit Schalke mitgefiebert. Und das hat natürlich keiner wahrgenommen, außer Norbert Elgert, der immer gesehen hat, wir spielen hier und da ist so ein kleiner Junge, der ist so ein richtiger Schalke-Fan, der freut sich, wenn er ein Tor schießen und so. Und am letzten Turniertag, nachdem Schalke ausgeschieden ist irgendwie, wo sich alle geärgert haben, kam der zu mir und sagt, hey, komm mal her. Und drückt mir quasi, hatte er extra besorgt für mich, so ein Geschenk in der Hand. Irgendwie eine Mütze und einen Schal und eine Brosche. Und das ist so ein Charakter, wo man sagt, ne, das macht nicht jeder. Ne? Der andere Trainer wären vielleicht jetzt einfach stinksauer, dass sie rausgeflogen sind. Und der hat da einfach so den Blick für. Und durch die vielen Jahre und Jahrzehnte steht da so ein bisschen einmal für diese Bodenständigkeit und für das ehrliche Versprechen, er gibt jedem Spieler etwas mit an Werten. Und er weiß auch selber, dass aus seinem Kader jedes Jahr nicht alle Profis werden, sondern wenn es gut läuft, 2 oder 3. Und die anderen Jungs, die müssen auch was mitnehmen fürs Leben. Und das kriegen sie auch von ihm. Also Werte und einen klaren Kompass, den kann er denen mitgeben. Und das andere, was man einfach sagen kann, was nicht häufig ist in der Konstellation, wenn du schaust, was für Trainer sind normalerweise U19-Trainer von Bundesligisten. Das sind natürlich logischerweise oft aufstrebende Trainer, junge Trainer, die ihre eigene Karriere voranbringen wollen, die es dahin geschafft haben, aber die natürlich den Traum haben, ich möchte irgendwann auch mal Profitrainer werden. Und die gucken natürlich in erster Linie darauf, wie kann ich als Trainer auch glänzen, wie kann ich mir einen Namen machen. Und Norbert Elgert braucht das nicht. So, der da weiß jeder, der will gar nicht so, ne? Der ist mit der Rolle, in der er ist, 100%ig fein. Für den ist das kein Mittel zum Zweck, sondern
Berufung.
Der wäre schon lange Profitrainer und das ist authentisch. Und der hat einfach Spaß an der Arbeit mit den Jugendlichen. Und wenn ich einen Sohn hätte, würde ich den auch in seine Hände lieber geben als, ja.
Was man so aus der Branche so hört, ist also der Profifußball produziert irgendwie charakterliche Arschlöcher am laufenden Band, ne? Also ist irgendwie zu viel Kohle, die hatten ja alle keine Chance. Zu schnell, zu viel Kohle und zu viel geile Weiber. Also ist ja einfach so. Also die hatten ja alle irgendwie so keine Chance. Aber fast alle, die aus der knappen Schmiede kommen, sind charakterlich irgendwie nochmal anders geschliffen. Das sind in der Regel keine Arschlöcher. Egal, wo die dann landen, menschlich sind das irgendwie, also der muss neben Sport und Competition, gibt er denen noch was mit, was unfassbar wichtig ist als um trotz viel Geld und Lamborghini noch ein okayer Mensch sein zu können. Und das ist, glaube ich, seine Spezialfähigkeit.
Ja, würde ich auch so sehen. Es gibt auch auf Schalke, also ein Assan Ouedraogo, der war schon seit klein auf das Top-Talent und auch der hat sicherlich gewisse Privilegien bekommen. Ja, auf Schalke und wurde schon früh, sage ich mal, mit Samthandschuhen angefangen, weil man wusste, den muss man gut pflegen, weil der wird jeden Tag von allen möglichen Leuten angerufen, die ihm, wer weiß was, das Blaue vom Himmel versprechen. Das ist leider immer so in einer Konkurrenzsituation, dass das auch mit den Jugendlichen was macht, wenn alle sich um dich bemühen, dass es da super schwer ist, auf dem Boden zu bleiben.
Und genau. Dann habe ich den Spielerberater mal kennenlernen dürfen. Und das war, also wenn es eine Pokémon-Karte gibt, wo unsympathisch draufstehen würde, hätte der volle Punktzahl. Dachte ich, gut, dass ich, schlimm, krass, also, aber gut, ich habe keine Ahnung, also egal, wurscht.
Jetzt schlagen wir mal die Brücke zu deinem eigentlichen Beruf. Du hast ja jetzt schon auch ein paar Sachen angesprochen. Mir ist jetzt gerade hängen geblieben, auch in Bezug auf Norbert Elgert, ne? Der muss dann halt, also da wissen halt auch einige, wir werden es in dem Profifußball nicht schaffen. Einige sind kurz davor, es zu schaffen. Wie schafft man das aus, also der könnte doch, Norbert Elgert ist doch auch ein guter Psychologe, oder nicht? Und da kannst du ja auch das mit deiner Jugendarbeit so ein bisschen verknüpfen.
Also definitiv, jeder gute Trainer ist auch ein guter Psychologe. Das geht Hand in Hand.
Mein Handballtrainer war Chirurg. Mein Handballtrainer war Chirurg. Und du willst keinen
Ich weiß ja nicht, wie gut der war. Ja, aber in der heutigen Zeit. Oder als Chirurg? Als Trainer.
Konnte was. Genau. Okay. Aber solange nicht geblutet hat, war egal.
Ja, die Zeiten haben sich sicherlich ein bisschen geändert. Ne? Ob Felix Magath ein guter Psychologe war, ist dann nochmal die andere Frage. Oder es sind zumindest Methoden, die man jetzt als eher dunkle Psychologie vielleicht heutzutage bezeichnen will. Aber da haben sich natürlich auch die Verhältnisse geändert und die Spieler von heute, die sind da sicherlich anders anzupacken als früher. Und du brauchst diese zwischenmenschlichen Soft Skills definitiv, um eine Mannschaft zu erreichen und auch nachhaltig erfolgreich zu sein. Das denke ich schon. Und andersrum sage ich auch immer, ich habe sehr viel in der Klinik über Menschen gelernt, aber was man im Fußball alles über Menschen lernt und das ist nochmal eine andere Liga. Man unter so einem Druck und unter diesen Bedingungen und unter diesem Wettbewerb jede Woche und das ist schon, da lernt man Menschen nochmal von ganz anderen Seiten kennen, ja.
Okay. Ja, Pippo hat mir beispielsweise mal im Vorgespräch erzählt, du hast zu Beginn der Saison gesagt, dass wir Vitali Becker mal im Auge behalten sollten. Oder du hast ihn stärker ins Auge gefasst.
Ja, also Vitali Becker war ja schon in der Jugend immer ein Top-Linksverteidiger, den ich immer super fand. Dann ist es ja oft ein ganz, ganz schmaler Grad zwischen, da wird was raus oder schafft es dann nicht, das in den Seniorenbereich zu übertragen. Er hatte ja dann auch Pech mit Verletzungen und hat dann quasi ein ganzes Jahr verloren, obwohl er ja schon eigentlich einen gewissen Vorschusslorbeeren auch hatte. Und ich finde, man hat schon in der Vorbereitung gesehen, ich habe die Vorbereitungsspiele gesehen, mit welcher Energie der auch gespielt hat und was auch er sich für einen Status erarbeitet hat bei Miron Muslic. Und Miron Muslic ist auf jeden Fall sehr ins Risiko gegangen, muss man einfach sagen, zu sagen, da ist jetzt ein junger Spieler ohne nennenswerte Profi-Erfahrung. Und der hat jetzt in ein paar Testspielen ganz gut gespielt, aber auf den setze ich jetzt so. Wir brauchen keinen neuen Linksverteidiger oder linken Wingback in seinem System. Und das ziehe ich mit dem durch. Das finde ich schon ein Risiko, definitiv. Und es hat sich aber voll ausgezahlt.
Hast du sowas auch schon mal erlebt, so, dass du so als Trainer sagst, ich habe da einen bestimmten Spieler und irgendwie ja, kriege ich den irgendwie dahin, wo ich ihn hinhaben will? Und das, obwohl andere gesagt haben, da gibt's zwei, drei andere, die vielleicht besser passen würden. Gibt's sowas häufig?
Ja, immer. Also ich glaube, in einem Trainerteam oder im Kontext, man unterhält sich über Spieler, man macht Planung. Und wenn man ein Team hat, dann gibt's unterschiedliche Meinungen. Und wenn man sich gut aufstellt, dann holt man sich auch nicht nur drei Leute ins Team, die alle die gleiche Meinung haben wie man selber, sondern die auch mal das hinterfragen und vielleicht die Sache anders sehen. Genau, und ich glaube, jeder Trainer wird sich da auch mal getäuscht haben und ein Plan ging nicht auf und aber auch das andersrum mal erlebt haben.
Ja, also das ist auf jeden Fall sehr interessant.
Ja, und also ich finde schon, dass Miron Muslic in der Vorbereitung sehr klar gemacht hat, so dass er hat sehr schnell ein festes Gerüst etabliert und ist auf vielen Positionen sehr riskant, finde ich jetzt vorgegangen. Man hat den Kader ja nicht so breit aufgestellt oder nicht so viele Backup-Lösungen auf vielen Positionen gehabt. Das fängt schon im Tor an, wo man ja auch sagen muss, wir spielen die höchste Abwehrkette der Liga. Das ist ein sehr komplexes Spiel und da Loris Karius hat viele Jahre keine Spielpraxis gehabt und war dann auch verletzt und wir hatten nur kurz einen Eindruck, zwei, drei Spiele. Und wenn ich jetzt sehe, dieses Timing mit dieser hohen Kette, wie oft der, wenn ein Ball lang kommt, hinter die Kette, da einfach die abläuft in neuer Manier, das ist eigentlich schon sehr beachtlich. Ne? Wenn du das nicht Woche für Woche da so eine Sicherheit zu haben, so abrufen, also ne, der hat ja lange nicht gespielt, wenn er da einfach wenig Erfahrung dann die letzten Jahre hatte. So ein Timing hinzukriegen, toll. Genauso wie Nikola Katic, wo er sehr von Anfang an gesagt hat, was immer sehr riskant ist als Trainer, zu sagen, so das ist hier, den Spieler bringe ich mit, das ist mein Abwehrchef, das ist hier unser neuer Leader in der Innenverteidigung. Das kann natürlich, wenn du so einen Top-Spieler hast wie Katic, kann das super funktionieren. Hat's ja jetzt auch. Aber wir haben es ja auch alle gesehen. Yoshida sollte damals auch der Abwehrchef sein und so weiter. Ja, oder Baumgartel. Das kann auch in die Hose gehen. Und wenn du dann als Trainer sagst, du weißt ja, was in der Kabine passiert. Da kommt ein neuer Trainer in eine bestehende Mannschaft rein und der bringt einen mit und sagt so, das hier ist das ist euer neuer Abwehrboss. Ja, so der sagt jetzt hier die Ansage. Der muss auch erstmal die Akzeptanz in der Mannschaft finden. Ja, da ist ja schnell so, was hat der Trainer denn da seinen Liebling mitgebracht und so, ne? Weil der soll ja erstmal zeigen, was er hier kann. Und wenn das dann nicht funktioniert, ja, dann hast du schon direkt ein Glaubwürdigkeitsproblem.
Ja, genau. Und das ist ja das, was mich so einerseits verwundert, aber auch irgendwo wieder begeistert. Also Muslic scheint ja in der Kabine, gegenüber der Mannschaft, auch gegenüber den anderen Mitarbeitern, dem Staff, der scheint ja ein überragender Psychologe zu sein. Also dieses so zu erkennen, wie muss ich mit den Leuten umgehen und wie schaffe ich es auch, dass, da hat jetzt vielleicht nicht mehr so viel mit Psychologie zu tun, aber die Leute zu überzeugen, mit mir gemeinsam, das betont er auch immer, diesen Weg zu gehen, den man eingeschlagen hat. Also er hat ja scheinbar genau die Leute rausfiltern können, die sagen, wenn der Trainer sagt, nach links, gehen wir nach links. Wenn der sagt, nach vorne, gehen wir nach vorne. Das tragen die ja alle mit. Trotzdem, der genau solche riskanten Manöver gemacht hat. Also Anton Donkor könnte ja theoretisch jeden zweiten Tag irgendwie mit der Bild-Zeitung oder so quatschen und sich beklagen, wie schlecht es ihm geht und er überhaupt nicht vom Trainer berücksichtigt wird. In der Innenverteidigung, gut, die wurde jetzt in dem Sinn komplett ausgetauscht, da ist jetzt nicht mehr viel aus der alten Innenverteidigung übrig geblieben, die ist komplett neu, ja, aber auch da, ne, also so Karaman, irgendwie sagt man ja auch immer, er passt eigentlich gar nicht so zu diesem Muslic-Fußball und trotzdem ist er Mannschaftskapitän, er ist Anführer, er geht diesen Weg auch mit, nordet die anderen da auch teilweise auf dem Platz dann wieder mit ein, der scheint ja, also wie gesagt, das Muslic ist ja als Trainer irgendwie Gold für den Verein.
Ja, also ich denke schon, dass er das überragend hingekriegt hat, diese Hinrunde. Und dass er schon eine sehr, sehr klare Vorstellung davon hat, was er möchte. was sein Weg ist, sein Fußball. Das hatten wir jetzt auch länger nicht mehr, dass man einen Trainer verpflichtet mit einer ganz klaren Handschrift, wo man einfach weiß, wenn man diesen Trainer holt, wird der und der Fußball in dem und dem System mit den und den Abläufen gespielt. Und die Spieler haben sich, also das System, die Art Fußball zu spielen, ist quasi der Star und nicht, wie es viele anderes gemacht haben, ich versuche ein System zu basteln, wo alle Spieler glänzen können und ich versuche meine stärksten Spieler in ihre beste Rolle zu kriegen, sondern da ist er relativ, er verlangt von jedem, dass er die Rolle so ausführt, wie das er und sein Team vorgeben und nimmt da auch keine Rücksicht auf, sage ich mal, Vorlieben oder sonstige Dinge und wer das nicht hinkriegt, der wird, da hat er auch ein paar unpopuläre Entscheidungen getroffen, einen Amash abzugeben, der ja eigentlich, ne, den viele Fans ganz toll finden. Oder auch einen Armin Younes, wo man sagt, das ist vielleicht einer der besten Techniker, den es in der zweiten Liga gibt, wo er von Anfang an gesagt hat, ja, aber so seine Rolle gibt's in meinem System nicht. Und ich baue mein System nicht um, nur weil ich den besten Techniker der zweiten Liga habe, so ungefähr. Ja, relativ klare Struktur und die Spieler haben sich dem unterzuordnen. Und das funktioniert.
Das mit der Struktur, das höre ich irgendwie immer. Was heißt das? Schalke hat eine klare Struktur.
Also, eine klare Struktur heißt ja, was man jetzt im Taktischen auf dem Platz sieht. Was sind die erstmal so die Grundprinzipien des Muslic-Fußballs? Was sind in, es gibt ja immer diese berühmten vier Phasen nach Van Gaal. Es gibt in jeder Phase eine klare übergeordnetes Prinzip, wie dann gespielt werden soll. Und es ist aber auch schon so, dass die Grundordnung, also er spielt ja das 3-4-3, 3-4-2-1, sehr, sehr diszipliniert bis in die Nachspielzeit hinein, sehr strukturiert durch und du siehst einfach auch, das fällt nicht vom Himmel, dass wir mit Abstand die wenigsten Gegentore der Liga haben, dass die Mannschaften irgendwie ganz niedrige X-Goals gegen uns immer haben. Wir bieten einfach nichts an Freiräumen und es ist, er hat es letzte Woche nach dem Spiel gesagt, auch in der Pressekonferenz, wir sind die Mannschaft in Platz 18 der Ballbesitzquote. Wir haben fast nie den Ball. Heute war es erstaunlicherweise mal andersrum und ging in die Hose. aber
genau.
Und trotzdem spielen wir sehr, sehr dominant. Wir haben das Spiel immer unter Kontrolle, weil wir einfach wissen, der Gegner findet bei uns keine Lücken, der findet keine Schwächen so leicht. Man muss schon sehr sich sehr viel einfallen lassen und das auch sehr, sehr gut spielen, um dann mal durch unsere Formation durchzubrechen.
Ich nehme den Trainer sehr, also ich glaube, der wacht morgens auf und dann macht er erstmal eine Achtsamkeitsübung oder Meditation oder irgendwie so. Ich bin mir total sicher, bevor der auf Schalke fährt, macht er erstmal irgendwas für sich selber, weil der kommuniziert ja sehr überlegt und sehr klar und auch, dass er immer den Namen seines Gegenübers einmal platzieren muss. Selbst heute bei der PK nach dem Spiel hat er den Vornamen von dem Presse Heini von Braunschweig genannt und so. Oder was macht er ja bewusst und das ist ja eine, das hat ja eine Wirkung. Ne? Also das Gegenüber merkt, du wirst wahrgenommen als Mensch und nicht nur als irgendein Lelek. Das ist ja total wichtig und sowas. Ich glaube, dass der sehr viel auch auf der Kopfarbeit sehr viel sich selber beigebracht hat. Es wirkt alles sehr, also negativ formuliert würde man sagen, so auswendig gelernt, aber ich will es gar nicht so negativ formulieren, sondern im besten Sinne einfach, der ist sehr belesen, glaube ich, was das betrifft.
Ja, ich glaube schon, dass er auch dahinter ein emotionaler Mensch steckt. Man hört auch so, dass er ja auch im Training und so wird er auch, fährt er dann auch mal aus der Haut und verliert auch mal die Kontrolle. Aber er ist sehr professionell im Umgang mit allen und er schafft es immer auch in einem richtigen Kontext, das Richtige zu sagen. Ist sehr aufmerksam, merkt sich alle Namen, weiß genau, was er sagt, wie das ankommt. Da hat man nicht so das Gefühl, er plappert jetzt aus dem Bauch heraus, sondern wenn er eine Aussage macht, weiß er auch, welche Wirkung er damit platziert. Also natürlich lernt man das einen Schritt weit auch, man kriegt da Kurse zu und so weiter in der Fußballlehrerausbildung. Das ist heutzutage immer wichtiger. Aber ja, das ist natürlich auch ein menschlicher Zug und eine Charaktereigenschaft, die kann man auch nicht so irgendwie wie ein Handwerk lernen, sondern so muss man auch ein bisschen sein.
Ja, klar, also, und von Haus aus bringt ja eine ganze Menge mit, also das ist ja ohne Frage, aber mir kommt ja einfach sehr, der hat sich sehr viel Gedanken darüber gemacht, wie der wirkt und wie der führt, also Leadership im wahrsten, meinetwegen lass uns auf diesen Begriff runterbrechen, aber der hat das, der macht ganz viel sehr, sehr bewusst, da passiert nicht viel zufällig in seinem Leben, glaube ich.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Also selbst Heiner Backhaus hat ja, der Trainer von Braunschweig hat ja nach dem Spiel, nach der PK oder zum Ende der PK nochmal quasi, bevor es abmoderiert wurde, nochmal schnell unterbrochen und hat gesagt, halt, bevor wir jetzt hier das Ganze beenden, er möchte auch nochmal ein paar persönliche Worte an Miron Muslic richten. Er hätte ihn heute das erste Mal persönlich kennenlernen können und empfindet ihn als sehr feinen Menschen und wünscht ihm und dem FC Schalke, dass wir wieder dahin kommen, wo wir hingehören. Ich meine, da schlug so ein bisschen seine Schalke-DNA dann auch wieder durch, die er ja in sich trägt. Er hat das ja auch in der PK, wurde er ja auch nochmal drauf angesprochen zum Thema Schalke und dass er Schalke-Fan sei. Und er sagt, ich bin kein Fan. Mich hat die Schalke-Zeit geprägt, ne? Und hat eben auch von Norbert Elgert erzählt und Manfred Dubski war damals noch da, der ja Manuel Neuer auch trainiert hat. Und ja, das war schon sehr schön. Also wir haben ja gegen Schalke 3 gespielt, so hieß es ja, ne?
Deswegen, genau, ja.
Deswegen war das auch nochmal, also Muslic scheint wirklich, ich habe den ja auch noch nicht persönlich kennenlernen dürfen, aber er ist ein, also da, so wie er sich gibt, ich habe mir auch diese halbe Stunde von Sky, meine Story gab's da, habe ich mir angesehen. Auch da redet er immer sehr überlegt, aber er erzählt halt auch mal ein paar persönliche Dinge, so wie es für ihn war, als Neunjähriger aus Bosnien zu flüchten und wie es in Österreich war und so. Also da merkt man auch, der hat halt schon in Kindheitstagen, was viele eben nicht kennen oder was wir nicht kennen, er hat in Kindheitstagen halt einen Krieg erlebt, musste mit seiner Familie fliehen, stand vor dem Nichts, musste sich alles wieder neu aufbauen und ich glaube, das hat ihn auch sehr geprägt und deswegen geht er auch ja mit Menschen so um, wie er es halt macht, im Groben. Das mit aus der Haut fahren, haben wir vielleicht jetzt gleich auch nochmal als Thema, denn es gab ja auch noch ein bisschen gutes Schalke, schlechtes Schalke, um mal die Brücke dahin zu schlagen. Gutes Schalke, schlechtes Schalke.
Oh ja.
Das hat Corny ja vermisst letzte Woche.
Aber der hat damit angefangen, glaube ich, seinerzeit.
Der hatte eigentlich mit angefangen, aber er findet dich halt da noch besser drin, wenn du sagst, oh ja.
Diese Woche.
Genau, erstmal was Positives.
Also ich bin erstmal direkt in direkt in Getränkemarkt gegangen.
Genau.
Unsere viel zu groß geratene Butterdose, ne? Unser Stadion, unsere Veltins-Arena, ne? Wird auch die nächsten 10 Jahre noch wie heißen, Männer?
Veltins-Arena.
Veltins-Arena.
Schalke konnte den Vertrag mit der Brauerei aus Meschede verlängern. Und finden wir alle, also das kann sich einer vorstellen, dass die Schüssel anders heißt?
Nee.
Und wenn dann nicht. Nee. Also, wie soll das Ding denn heißen? Also, das ist ja, das fühlt sich ja gar nicht mehr an. Also, ich als großer Kapitalismus-Problem. also, Veltins ist für mich kein Sponsoring, das ist einfach normal. Also, Schalke-Bier ist Veltins-Bier, wir trinken alle Veltins und also völlig, also ist einfach, also, wie soll das Ding denn sonst heißen? Das kann doch nur so heißen. Und deswegen ist nochmal extra schön.
Ja. Ja, gibt auch ein bisschen mehr Geld, ne? Also auf der Seite haben die auch nochmal ein bisschen nachverhandelt. Also,
Naja, also so kannst du auch nicht sagen. Ich glaube, wenn man den Preis, also vor 10 Jahren, ne, da waren wir Champions League gespielt, war im Pokal-Halbfinale und waren echt, ich sag mal, viel mehr ging nicht. Jetzt haben wir, nominell haben wir mehr Geld, aber wenn wir das in Butter- und Inflationsbereich nicht mal ausrechnen, dann ist wahrscheinlich gleiche Kohle und ist auch scheißegal, weil wahrscheinlich hätte man irgendeinen chinesischen Wettanbieter finden können, der 1 Million mehr bezahlt im Jahr, ne? Aber der macht ja nur 2 Jahre und Feldhins macht das halt 30 Jahre und das hat einen ganz anderen Wert, den man dann auch wieder in Excel gar nicht so richtig berechnen kann. Und der Ludger von Feldhins, den wir hier schon mal eingeladen haben, ist noch nicht dazu gekommen, der betreut seit 30 Jahren die Arena-Zopfanlage da, die Bierpipeline und so, ne? Mhm. Und das ist so. Also, das ist so schön, weil das so natürlich ist. Und dann ist auch okay. Und dann freuen wir uns einfach darüber und sind ganz toll und fahren sofort in den Getränkemarkt und müssen erstmal 2 Kisten Feldhins kaufen. Damit ich beim nächsten Mal beim Arzt wieder sagen kann, ich trinke eigentlich keinen Alkohol.
Ja, sehr gut. Also, mich hat es auf jeden Fall riesig gefreut, dass die Arena weiterhin Feldhins Arena heißen wird. Thema Zahlen, beziehungsweise so, was Schalke so jetzt, ne, wir können uns daran erinnern, vor ein paar Wochen wurde der Adidas-Deal verkündet und so weiter. Es gab auch als Meldung auf der Schalke-Seite inklusive Video ein Jahresrückblick von Matthias Tillmann. Also in einem Interview mit Schalke TV hat er nochmal das Jahr 2025 Revue passieren lassen. Und da waren schon ein paar interessante Sachen. Ich meine, vieles, die Leute, die Schalke eng verfolgen, für die war jetzt vielleicht nicht so viel Neues dabei. Aber naja, oder? Wie fandst du das, Pippo?
Ich kann jetzt wieder den großen Kritiker raushängen lassen, ne, und denke mir, toll, wenn so ein vereinseigenes Mediahaus so ein Interview führt, ne, was soll dabei rumkommen? Ach, ja. Leck mich am Arsch, der Chef ist der größte Typ der Welt, kommt dabei rum. Und ist ja so, ist ja auch richtig, aber im Moment ist er der größte Typ. Gefreut habe ich mich erstmal darüber, dass er wieder aussieht wie ein Mensch, ne? Weil vor einem Jahr, wenn du dir da die Bilder von ihm angeguckt hast, da habe ich mir schon Sorgen gemacht, weil da hat man auch gesehen, dass diese ganze Grundsituation bei aller BWL-Resilienz, die so alle mitbringen und wo ich mich auch echt frage, wie machen die das eigentlich? Aber die machen das einfach und das hat natürlich auch was damit zu tun. Der hat ja Mathematik studiert, ne? Und ich sag mal, Mathematik studierst du jetzt nicht so, weil er so ein riesen emotionaler Typ ist, sondern Mathematik studierst du, weil er Dinge toll findest, die man ausrechnen kann. Das Ende der letzten Saison konnte sich vorher keiner ausrechnen und das stand ihm dann auch ins Gesicht geschrieben. Also guckt euch gerne mal die Fotos von Matthias Tillmann vom letzten Jahr an und guckt euch gerne mal Fotos. In dem Video sah der richtig gesund, fit und vital aus. Und der Teil hat mich erstmal gefreut. Dann hat er beschrieben, dass man, also wir haben gerade sowas wie eine Finanzkrise, ja, es gibt nicht mehr die dicken Dinger, so die deutsche Wirtschaft ist gerade so ein bisschen am Röcheln. Es gibt gar nicht mehr so viele dicke, große Sponsoren, die irgendwie noch irgendwo einsteigen. Und dann ist ja gut, dass man erkannt hat, dass man vielleicht wieder ein bisschen zurückgeht und lokal lieber wieder den Dicken machen möchte. Und das halte ich ja eh für die beste. Also ich sage ja immer, als wir Raoul verpflichtet haben, das war natürlich toll für alles, ne? Aber es hat auch ganz den ganzen Verein und irgendwie so ein bisschen die Birne vernebelt, weil wir alle gedacht haben, wir wären jetzt Raoul. Aber Schalke 04 ist nicht Raoul. Schalke 04 ist der Pasalackenverein aus Gelsenkirchen und trotzdem einer der erfolgreichsten Sportvereine der Welt. Und wir können auch weiterhin der Pasalackenverein aus Gelsenkirchen sein und trotzdem sind wir der geilste Club der Welt. Und wenn man das mehr lebt und auch mehr mit den Sponsoren, die hier so im Umfeld irgendwie so wirken, dann ist das auch viel schöner und hat auch viel eine breitere Tiefenwirkung. Also tatsächlich, ja, breitere Tiefenwirkung ist das richtige Wort. Klingt irgendwie bescheuert, aber ja. Und insofern, das ist toll. Besprochen haben sie, dass sie das Stadionerlebnis, das klingt irgendwie immer so bescheuert, das Stadionerlebnis verbessern. Also, aber ist ja geil, dass da der DJ jetzt hinter der Nordkurve steht. Und ich habe das schon, ich war vor über 10 Jahren war ich in Amerika und habe mir das Stadion von Kansas City angeguckt, ne? Und diese Nordkurve von Kansas City, die sieht aus wie eine Sportsbar. Also da ist richtig so, du hast da eine Atmosphäre, du willst da bleiben. Du willst ja nach dem Spiel, wolltest du doch nicht hinter der Nordkurve bleiben. Da kannst du nur stehen. Das ist alles. Also, jetzt haben die da so einen DJ hingestellt. Die jungen Leute können da irgendwie einen Ballermann einmal einen Abend machen, wenn Schalke gewonnen hat. Und lassen dann natürlich auch mehr Geld da, ne? Weil das ist ja eigentlich die. Warum wollen wir das Stadionerlebnis verbessern? Weil damit es mehr Katsching gemacht in der Kasse. Ja. So, und jetzt überstrahlt der sportliche Erfolg ja sowieso erstmal alles und alles läuft sich viel einfacher, wenn Schalke Erster ist, ist ja klar, aber das wäre auch jetzt gut, wenn wir nur Sechster oder Siebter werden. Dann würden wir das nicht so abfeiern und auch ich würde nicht den heiligen Tillmann irgendwie groß darstellen, aber ist auch gerade alles gut auf der Ebene und die Zahlen passen, die Connection zu Adidas wurde wieder verbessert, da hörte man aus der Branche, das hätte gar alles gar nicht sein müssen, dass Schalke von Adidas weggeht, ne? Aber wir hatten so einen irren Marketing-Experten, der jetzt der Chef von Düsseldorf ist. Der war mehr so Raoul. Mhm. Und jetzt können wir schön übrigens beobachten, wie Düsseldorf in den Arsch geht. Und ich weiß auch, an wem es liegt. Aber gut, ist ja nicht mehr mein Problem. Nicht wahr?
So ist es.
Ansonsten war aus dem Interview, die wollen weiter konsolidieren. Das finde ich immer so ein bisschen lustig, weil die haben gar keine andere Chance, weil die ja die Eigenkapitalauflage haben. Ne? Ja. Also die können gar nicht anders. Dann ist ja nur die Frage, wie clever macht man das? Und jetzt haben sie ja mit der Anleihe alle Hebel in der Hand und können das ein bisschen cleverer und eigenverantwortlicher steuern, was da passiert und sind nicht mehr so gezwungen, irgendwelche Dinge zu bedienen, man hat jetzt einfach eine größere Flexibilität, welches Geld geht jetzt wann wohin und wie ist das clever. So, und wenn am Ende dabei rauskommt, dass Schalke irgendwann wirklich mal nur so 100 Millionen Schulden hat statt 150, dann ist da alles gut. Ja. Und die Antwort, die ich noch geben wollte, von warum konnte mich Benfica in dem Moment so anpacken, ne? Weil ich kenne ja nichts von Benfica. Ich habe doch keine Ahnung, wer da verantwortlich ist. Ich kenne die Bilanzen von Benfica nicht. So. Ich mache mir nur Sorgen, wenn Schalke jetzt aufsteigt, ne, dass dieser Club wieder die Bodenhaftung verliert. Und so ein paar, ich sehe schon wieder so ein paar Tendenzen, wo ich denke, ach scheiße, fangen sie wieder an zu fliegen. Blöd. Und in dem Moment, wo sie wieder in der ersten Liga sind, fangen sie wieder an zu fliegen und können wir vielleicht diese Bodenhaftung, die gerade so gut funktioniert, ne, als Schalke in Gelsenkirchen, für Gelsenkirchen, für die Region. So, und bei Benfica hatte ich das alles nicht. Deswegen konnte ich mich einfach auf dieses eine Spiel einlassen. Und wenn jetzt Schalke gewinnt, weiß ich, was das für Konsequenzen hat. Die Konsequenz ist, dass wir nächstes Jahr möglicherweise eher um den Abstieg spielen. Und dann ist wieder viel strubbelig hier. Schade.
Ja.
Dein ist noch ein weiter Weg. Ich glaube, es ist wichtig, die Bodenhaftung jetzt erstmal nicht zu verlieren, weil die Rückrunde muss erstmal gespielt werden. Und vielleicht war das heutige Spiel auch so ein bisschen der richtige Dämpfer nochmal, um die Sinne zu schärfen.
Ja. Und damit zum Sport. Wenn ich den richtigen Trailer finde, warte, habe ich hier. Ich habe die Knöpfe nicht gefunden.
Hast dich wieder verknüpft. Ja, ich habe es eingangs schon gesagt, 2-1 Niederlage in Braunschweig. Vielleicht noch ein Thema, was wir auch noch hätten gute Schalke, schlechte Schalke packen können.
Aber warte, das müssen wir machen. Moment, dann zurückspulen alle Leute jetzt hier kurz. Und
ja, hallo, ach hier so. Ist Harry von Harrys Frittenschmiede und ich präsentiere euch den schalkigsten Moment der Woche.
Gut. Danke, Harry.
Danke, Harry. Nehmen wir das auch noch mal kurz mit auf. Genau. Bezeichnend für die 2-1 Niederlage, das ist auch für uns der schalkigste Moment der Woche, dass ausgerechnet zwei Ex-Schalker die Tore geschossen haben, nämlich das 1-0 durch Memo Aydin, der natürlich schon sehr, also er hat ja in der ersten Mannschaft gespielt. Sidi Sané war, glaube ich, mal auf der Bank oder hat mal kurz einen Satz gehabt für Schalke, war jetzt nicht ganz, ganz oben dran an der Mannschaft, aber auch er, weil er auch noch sehr jung ist, machte dann das 2-0 für Braunschweig und wir sind dann mit einem Anschlusstreffer durch Sofiane Alfausi nochmal rangekommen, aber unterm Strich hat es dann nicht mehr gereicht, um wenigstens noch einen Punkt mitzunehmen. Was ich auch noch auf dem Zettel hatte, war, dass ja unter der Woche gab es einen Ausraster. Du hattest es ja gerade nochmal auch thematisiert, Johannes. Und zwar hat Muslic da im Training Christian Gomis ja, sehr harsch kritisiert mit den Worten, wenn du so, also das ging dann so weit, dass er irgendwann sagte, wenn du so weitermachst, kannst du zurück zum verdammten FC Winterthur. Er hat wohl im Training, ja, nicht gut, keine gute Torquote gehabt, sagen wir mal so, das Tor nicht so richtig getroffen, wirkte auch nicht so ganz bei der Sache und da ist Muslic mal kurz aus der Haut gefahren. Was sagst du dazu?
Ja, er hat ja, glaube ich, letzte Woche nach seiner Einwechslung nicht so ganz so glücklich gespielt. Tut sich immer ein bisschen schwer, jetzt nach seiner Verletzung auch irgendwie wieder in die Spur zu kommen. Und ich kann es natürlich nicht bewerten, wie seine Trainingsleistungen waren, aber offensichtlich, ja, war das nicht ausreichend und dann muss man als Trainer vielleicht auch mal deutlicher werden und ja, es ist eine, ich weiß nicht, dann wieder, ist es in eine Trickkiste greifen, dass man sagt, so der Junge, den brauchen wir jetzt ziemlich schnell fit, weil die anderen sind auch alle verletzt, den muss ich jetzt mal richtig hart anpacken, damit der nochmal was extra drauflegt, oder ob es wirklich so ist, dass da Defizite in der Einstellung oder sowas vorhanden sind. Grundsätzlich ist es natürlich so, der ist noch relativ früh, sind jetzt seine ersten Einsätze, er war recht lange raus, dass es jetzt auch wieder ein bisschen braucht, bis der so vom Kopf und von der Spritzigkeit her wieder auch an das Level andocken kann. Das ist vielleicht nicht ungewöhnlich, aber ja, ich würde es jetzt mal nicht überbewerten, aber man guckt ja immer dann, was macht der Trainer in so einer Situation und ich finde es gut, dass er es auch mal knallen lassen kann.
Ja. Und der Trainer hat da irgendwie so einen Spruch bei sich im Büro stehen, dass sie nicht da wären, um die Leute glücklich zu machen, sondern da wären, um das Bestmögliche rauszuholen oder irgendwie so. Ne? Kannst du dich noch erinnern, Benni? Aber in irgendeinem Video zu sehen.
Ja.
Und das sind ja auch so. Und muss ja nicht böse sein, sondern manche brauchen sie ja manchmal so. Ist ja einfach so. Also sind ja, manche brauchen einfach mal einen mit dem Hammer. Und dann gab der Hammer und wenn du Erster bist, kannst du auch, also dann ist das Thema eine Woche mal ein bisschen Rumpel die Pumpel und dann ist auch wieder gut. Glaub nicht, dass der Mann jetzt kurz vor der U23 steht und aussortiert werden muss, sondern einfach gut. Und auch die Woche davor, wo Karius einfach nochmal klar gemacht hat, hör mal Männer, wir sind hier nicht, geht hier nicht um Nichtabstieg, hätten wir jetzt geregelt, aber sondern geht darum, dass hier noch weitergeht und dass wir mit 60% nicht weiterkommen, sondern deswegen, ich bewerte das alles als sehr, sehr positiv.
Ja, konnte man auch kurz im Access All Area Areas Video sehen gegen Nürnberg, wo Karius dann selbst in der Halbzeit gesagt hat, ist die gleiche Scheiße wie im Training unter der Woche. Also sagen wir mal so, zumindest die Führungsspieler kommen da ihren Aufgaben nach. Ne? Und irgendwie Karaman hat dann auch noch irgendwie ein, zwei Sätze dazu gesagt zu der Leistung. Ja, umso erstaunlicher, dass heute die Leistung auch nicht gut war, aber ich glaube, da liefen wir auch irgendwie so ein bisschen so auf verletzten Felge, ne? Das war so spürbar irgendwie, dass die Köpfe irgendwie auch leer sind, müde sind von der Hinrunde.
Ja, war auch mein Eindruck. Also gefühlt war die Energie dann nur noch für die letzten 10 Minuten, sage ich mal. Und davon waren 7 Minuten Nachspielzeit irgendwie nochmal so zu spüren. Davor war das schon relativ unintensiver Auftritt für das, was man eigentlich gewohnt ist von der Mannschaft die letzten Wochen und Monate. Also ich fand, Braunschweig hat es auch gut gemacht. Die haben halt in ihrem 4-2-3-1 sehr hoch gepresst, haben uns sehr früh unter Druck gesetzt. Und da sind wir dann auch noch nicht so konstant so weit, das dann spielerisch rauszukombinieren. Gab dann in der ersten Halbzeit, dann in der 7. Minute, die erste Chance auch von Gomez, wo es dann wirklich mal, wo man dann gesehen hat, die stehen hoch vorm 16er. Wir stellen beide Innenverteidiger tief, bauen quasi durch die Mitte, mitten durch deren Pressingfalle auf und dann haben wir es auch mal richtig schön rausgespielt. Es war dann aber auch so ein bisschen die einzige Situation. Und dann war wieder das Thema auch von letzter Woche, dieses Umschaltspiel, was einfach nicht so gut funktioniert. Ich erinnere mich da irgendwie Mitte der ersten Halbzeit gab es mal eine Situation, wo Braunschweig irgendwie Karaman so ein bisschen in die Füße spielt. Ja. Ziemlicher Bock vom Innenverteidiger, ich weiß gar nicht, wer es war, Frenkert oder so. Und dann wieder die 3-gegen-2-Situation, man hat sofort wieder das Spiel von letzte Woche im Kopf und dann war es wieder irgendwie, Karaman will dann Gomis schicken, der ist irgendwie im Kopf gar nicht so richtig dabei und der trudelt dann Richtung Eckfahne, wo man einfach merkt, so, das sind die Situationen, die muss man dann auch irgendwie konsequenter verfolgen und das klappt irgendwie im Moment nicht gut. Aber auch heute wieder dann irgendwie kurzfristig 2 Ausfälle, ne? Ich glaube, Matrigiani mit Magen-Darm und Antwia Jay, der dann kurzfristig aus der Startelf rausgeflogen ist, weil er nicht einsatzfähig war. Das sind auch immer Rückschläge, die muss man erstmal wegstecken.
Also Muslic hat das ja auch auf der PK nochmal angesprochen. Positiv finde ich erstmal, er jammert ja wirklich nicht, ne? Also er sagt nicht, es liegt daran, weil wir so viele Verletzte haben, sondern erfordert immer das Maximum und ist auch, finde ich, immer dann auch in seiner Überzeugung klar, dass er das Spiel gewinnen will. Ne? Also egal wie und egal wer da auf dem Feld steht, ist ihm völlig egal. Er sagt, das sind unsere Leute und die können das Spiel ziehen, wenn sie wollen oder wenn sie es schaffen. Aber er hatte dann nochmal darauf hingewiesen, es waren 13 Kaderspieler, die zur Verfügung standen. Also bedeutet.
Ja, ist schon Wahnsinn.
Ne, also die U23-Spieler und U19-Spieler mal rausgerechnet, waren es also aus dem eigentlichen Kader 13 Spieler, die zur Verfügung standen. Und wenn man dann eben sieht, dass mit Armin Younes, wo die Idee natürlich verständlich war, der das auch, finde ich, gut gemacht hat, aber ein Spieler kam, der auch wieder über Wochen teilweise raus wieder war, teilweise keine Rolle gespielt hat, jetzt auf einmal dann, ja, auch relativ, ich weiß nicht, 60., 65. Minute oder so kam ja die Einwechslung. Also da war ja noch über eine halbe Stunde zu spielen. Und dann merkt man halt schon, wie schwach dann eben der Kader aktuell dann aufgestellt ist, ne? Und ich glaube, die U-Spieler, die dabei waren, das waren auch ausschließlich Verteidiger, ne? Kader.
Ja, hat mich auch gewundert. Irgendwie, ne? Auf der Bank saßen gefühlt irgendwie 7 Verteidiger und nur 2 Offensivleute. Ja. Ja, da sieht man dann einfach mal, wie wenig Breite da im Moment im Kader vorhanden ist. Und auch die Spieler, die dann, also ich hatte bei Timo Wecker das Gefühl, der kam dann rein, dann hat der 2-mal den Sprint angezogen und ich hatte das Gefühl, der ist schon wieder platt. Der kann's eigentlich schon, der war schon richtig wieder am Pumpen am Ende. Ja, und auch ein Younes natürlich, dass der jetzt noch viel Rückstand hat und für mehr als Viertelstunde reicht es dann noch nicht. Aber man hat dann trotzdem auch gesehen, was er dann auf engem Raum da, also das Tor war wirklich wunderschön, eins der schönsten diese Saison rauskombiniert.
Ja.
Es war richtig schön gezaubert dann im 16er. Das macht dann vielleicht auch Hoffnung.
Ja, also sie in der kurzen Vorbereitungsphase, jetzt sind irgendwie 10, 11 Tage Pause, ne? Die fangen Anfang Januar direkt mit der Vorbereitung an. Also die sollten schon, ich glaube, Abwehr, da müssen wir uns keine großen Gedanken machen. Da haben wir bislang genug Spieler und wenig Ausfälle gehabt, weil jetzt Timo Becker, der längerfristig weggebrochen ist aus der Innenverteidigung. Aber ansonsten ist man ja abwehrtechnisch gut aufgestellt, aber so mein Wunsch für die kommende Saison, für die kommende Rückrunde ist, dass man definitiv das verbessert, weil, was du angesprochen hast, Johannes, empfinde ich auch so, also gegen Nürnberg war das schon ganz klar zu sehen, dass man diese Überzahlsituation, dieses Effektivsein nach Ballgewinn im vorderen Drittel, dass man das derzeit einfach viel zu schlecht ausspielt und wenigstens irgendwie Muslic hat das auch in einer, ich glaube, in der Pressekonferenz vor dem Spiel auch nochmal angesprochen, dass man wenigstens irgendwie den Ball aufs Tor bringt, dadurch einen Eckball vielleicht erzwingen kann, weil der Torwart noch abwehrt oder ein Verteidiger den dann nach der Abwehr ins Aus spielt, dass man dann irgendwie noch einen Eckball bekommt. Das war ja eben gegen Nürnberg, hatte man ja, glaube ich, 0-7 Ecken oder irgendwie sowas im eigenen Stadion, nicht eine einzige Ecke während des ganzen Spiels. Heute war es dann dahingehend ein bisschen besser. Man hatte ja auch eben mehr Ballbesitz gehabt, was dann uns dann direkt auf die Füße gefallen ist, sozusagen, wenn man dann das Ergebnis sieht. Sogar der X-Goals-Wert war höher, habe ich irgendwie gesehen. Ja. Was ja auch eher untypisch für uns ist. Also da würde ich mir halt wünschen, aber da vertraue ich auch momentan auf Muslic, dass der da die richtigen Erkenntnisse rauszieht und daran auch arbeiten wird und hoffentlich auch wieder genügend Leute dann zur Verfügung hat, mit denen er dann eben die Offensive trainieren kann. Ne?
Definitiv, und ich will vielleicht bei der Gelegenheit auch nochmal auf das Trainerteam als Ganzes hinweisen. Es wird jetzt viel Muslic gehypt, völlig zu Recht, der macht einen ganz tollen Job, aber ich bin schon der Überzeugung, dass auch sein Team mir vielleicht manchmal ein bisschen zu sehr im Schatten steht, weil also Tim Hoogland, da kann man es ganz klar messen, es ist ja vor der Saison auch beschrieben worden von Muslic, wer welche Aufgabe hat, also Tim Hoogland ist für alle Standardsituationen zuständig, wir haben ungefähr die Hälfte unserer Tore nach Ecken, also aus Standardsituationen, Einwürfen, Ecken und so weiter geschossen, das ist eine unglaubliche Stärke. Da macht Tim Hoogland eine überragende Arbeit. Ich weiß gar nicht, haben wir Gegentore nach Standards? Weiß nicht, fällt mir jetzt aus dem Kopf nicht ein. Ich habe die Statistik nicht parat, aber...
Wenig auf jeden Fall.
Genau, das ist eine wahnsinnige Stärke von uns, die auch ja aufs Team zurückzuführen ist. Dann gibt's den Adin Osman-Basic, der sein Co. ist, der ja eigentlich quasi, hat Muslic mal beschrieben, für die offensiven Spielfahren, Umschaltspiel, Ballbesitzspiel, ja, seinen Impact geben soll. Jetzt war das noch nicht so im Fokus, aber von dem weiß ich so ein bisschen was, auch aus meinem Umfeld und so. Das ist ein sehr, sehr starker Fachmann, der wirklich eine absolut tolle Expertise hat und ich glaube, dass der da auch dran arbeiten kann mit der Zeit. Das sind immer Dinge, wo man die Ergebnisse nicht so ganz schnell sieht. Eine defensive Struktur kann man schneller implementieren als offensive Abläufe. Das ist immer was, was langfristiger entstehen muss, sich entwickeln muss. Das braucht Zeit.
Ja, das wollte ich nämlich auch noch fragen, aber du hast es mir jetzt quasi schon beantwortet. Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Wie ist das so aus deiner Trainersicht? Was ist einfacher, erstmal defensiv und dann also eine defensive Struktur einzuimpfen und daraus dann eben Offensivabläufe zu entwickeln? Weil das... man ist, als Schalker ist man ja chronisch ungeduldig und deswegen denke ich mir immer, aber irgendwie müssen die das doch jetzt mal hinbekommen, den Ball mal irgendwie über 3-4 Stationen vernünftig nach vorne zu spielen. Ne? Aber
ja, also das Offensivspiel, das kann man nicht so leicht reißbrettartig sozusagen entwerfen. Man kann nicht so viel die Situation stellen, weil es in der Geschwindigkeit, in dem Tempo viel mehr Faktoren gibt, die in jeder Situation schnell unterschiedlich sind. Mhm. Und einen Pressingplan zu haben, Anlaufverhalten, du gehst hier hin, du machst den Raum zu und so weiter, das kriegt man schon durchs Video und durch Stellen auf dem Platz schnell hin. Aber in so einer Umschaltsituation gibt es so viele Entscheidungen in Millisekunden, die getroffen werden müssen, die, ja, dann das hat auch was mit Gefühl der Spieler füreinander. Das muss sich einspielen, da muss Vertrauen da sein. Das braucht immer ein bisschen, um zu wachsen. Und wie es Muslic ja auch schon klar gesagt hat, da lag bisher auch nicht der Hauptfokus drauf, sondern das kommt dann, wenn, also ihm ist immer wichtig, unsere DNA des Spiels, die Arbeit gegen den Ball, das Kämpfen, das Rackern, das strukturiert sein, das geht immer vor und erst wenn das klar ist für alle Spieler, dann kümmern wir uns um die Offensive. Und so sieht es manchmal nicht so schön aus, aber es funktioniert.
Ja, wir sind sicher drei Siege, wir haben sicher drei Siege mehr eingefahren als richtig wäre. Oder, also, aber so ist Fußball. Und die Null muss stehen. Und also ich habe noch die Tage mit jemandem aus der Fußballbranche gesprochen und er meinte, Schalke muss sich, glaube ich, nicht so viele Sorgen machen, dass die Spieler weggekauft werden, weil die alle in diesem Muslic-Verbund nur funktionieren. Also da ist ja keiner, der irgendwie so herausragt oder irgendwie, wo alle anderen Vereine auch wissen, nur weil wir den kaufen, heißt das noch lange nicht, dass der bei uns auch genauso funktioniert wie jetzt in dem Schalke-System. Und da würde mich eure Meinung mal interessieren, was ihr dazu sagt, weil ich kau da ein bisschen drauf rum auf dem Gedanken, ob das so ist.
Also ich glaube, das Thema wird sicherlich nochmal eine Stolperfalle auch in der Rückrunde werden, wenn man jetzt guckt, was gibt es noch für Herausforderungen neben den auf dem Platz für Miron Muslic. So, wir können uns auch noch viele Beine selber stellen. Und das eine Thema ist sicherlich, was wir noch nicht gesehen haben, so die Reifeprüfung des Trainers. Wie geht er mit einer Krise um? Die wird auch irgendwann mal kommen. Wir hatten jetzt mal ein, zwei schlechte Spiele, aber jeder, der auf Schalke länger dabei ist, weiß, was passiert, wenn man mal wirklich mal mehrere Spiele unerfolgreich ist, welche Wucht das auch in die andere Richtung schnell geht. Und da, wie er da bis jetzt macht er einen Top-Eindruck, dass er alles auch immer die Ruhe bewahrt und das abmoderiert. Aber ja, wenn mal richtig der Baum brennt, wie Muslic darauf reagiert und damit klarkommt, wird man dann noch sehen irgendwann. Und das andere ist natürlich auch, was immer am Ende der Saison, je nachdem, wo du dann stehst, geht's Planung Richtung erste Liga, geht's Planung Richtung doch zweite Liga, zweigleisig. Dann hast du viele Spieler, die wollen dann natürlich auch wissen, wie geht's mit mir weiter? Wird mein Vertrag verlängert? Da gibt's einige auslaufende Verträge. Wird für meine Position Konkurrenz verpflichtet und so weiter. Und in dieser schwierigen Phase quasi immer noch alle an Bord zu halten, dass sie 100% für den Trainer brennen. Wenn vielleicht gerade mitgeteilt wurde, pass auf, sei uns nicht böse, vielen Dank für alles, aber deinen Vertrag würden wir jetzt für die erste Liga nicht verlängern. Da sehen wir dich nicht mehr in unserer Mannschaft. Ja. Ob das dann immer noch funktioniert, dass diese Mannschaft so homogen einer für den anderen da ist, ist nicht so leicht zu managen, denke ich. Und genau, und die andere Sache ist klar, dann kommen die Angebote, manche Spieler beschäftigen sich damit, ich habe hier ein Angebot, ich habe da die Option, der Verein will mich nicht gehen lassen, was weiß ich, auch das sind immer Themen in der Kabine. Ja.
Die These war ja, dass unsere Spieler gar nicht so im Moment so interessant sind für andere Vereine, weil die Vermutung nahelegt, dass sie möglicherweise nur in diesem Schalke-System von 2025, zweite Halbjahr, funktionieren, aber nicht so einfach in ein anderes Setup transferiert werden können, um dann so zu funktionieren. Der Gedanke beschäftigt mich.
Ja, also, weiß nicht, Benny ist so, ja, liegt so ein bisschen mit dem Kopf. Ich weiß nicht, was
also,
du dazu sagst.
Also, ich glaube, es gibt schon Spieler, die. Also ich sage jetzt mal, so ein Katic wird vielleicht jetzt nicht so leicht weggekauft werden, weil der für diesen Muslic-Fußball eben schon steht, nach außen hin. Ne? Aber ich sag mal, Sofian Elfausi, also sollte es mit dem Aufstieg nicht klappen, bin ich ziemlich sicher, dass da mehrere Bundesligisten aus der ersten Liga mit dem Geldkoffer um die Ecke kommen und sagen, welchen Preis müssen wir zahlen, damit ihr zufrieden seid. Und die Chance wird sich dann auch LVO sie nicht nehmen lassen, dann Bundesliga spielen zu können. Wird dann auch planerisch natürlich schwer, je länger man es benötigt, um aufzusteigen. Je länger der Spieler ja auch nicht weiß, ob er jetzt Bundesliga spielt oder nicht und das am Ende vielleicht wirklich am letzten oder vorletzten Spieltag erst klar ist. Das wird noch, also da werden noch einige Themen, glaube ich, in der Rückrunde kommen, die so ein bisschen für Unruhe sorgen werden.
Ich habe gerade nochmal geguckt, der einzige Spieler, dessen Vertrag ausläuft und der uns wehtun würde, möglicherweise ist Ron Schallenberg. Oder siehst du Ron Schallenberg nicht in der ersten Liga, Johannes?
Ich habe mal irgendwo gelesen, dass der auch noch eine Option hat für die erste Liga, dass sich sein Vertrag, also dass der Verein die Möglichkeit hat, den noch mal ein Jahr zu verlängern. Ja, also ich glaube, dass wir im zentralen Mittelfeld sind wir ja jetzt schon relativ dünn. Wir haben es jetzt noch nicht gehabt, dass wir mal mehrere Wochen irgendwie Schallenberg oder Elfausi kompensieren mussten. Und für die erste Liga wird man sicher auf der Position sich verstärken und dann wird man sicherlich einen Spieler holen, der Erstliga-Format hat. Und ob das dann Upgrades ist zu Schallenberg oder ob Schallenberg den verdrängen könnte, mal gucken. Ja.
Dann sehe ich noch, Katic ist 29, ne? Der spielt möglicherweise, der spielt jetzt noch Weltmeisterschaft-Playoffs, ne? Wenn der bei der Weltmeisterschaft aufläuft, dann hat er noch einen der könnte noch einen dicken Vertrag in seinem Leben unterschreiben. Der würde eigentlich, also der würde mir am meisten wehtun, wenn der uns verlassen würde. Weil den, also der Mann ist ja irre. Ich glaube, der braucht morgens zum Frühstück erstmal einen Fußtritt in die Fresse, damit er irgendwie, damit der einen schönen Tag hat. Aber so ein will ich ja. Also ich will ja einen, der Menschen mit die Ausstrahlung hat, er könnte Leute mit den eigenen Händen töten, wenn die ihm zu nahe kommen. Und sympathisch in dem Kontext. Heute war ja auch Kontext viel Thema. Aber ansonsten scheint der Kader irgendwie von der Vertragslaufzeiten irgendwie sehr, sehr stabil zu sein. Also Antti-Ajay läuft aus, aber der würde mir sagen, da reicht es wahrscheinlich für die erste Liga nicht mehr, wenn es für die zweite Liga nur so zur Hälfte reicht. Sind wir echt gut gesetupt. Kann man, ich sehe an der in Excel sieht's gut aus.
Ja, du musst ja auch immer gucken, mit wem gehst du ins letzte Vertragsjahr und du musst das Gespräch führen und das kann so oder so ausgehen. Ne? Also man wird jetzt nicht in die Situation kommen, ich glaube, es gibt schon einige, da, die haben dann noch ein Jahr, aber man will das jetzt dann auch nicht drauf ankommen lassen. Entweder man setzt dann langfristig drauf oder versucht im Sommer dann noch ein bisschen Ablöse zu nehmen. Ja. Aber ich denke, das Thema, da können wir uns jetzt lange den Kopf drüber zerbrechen. Erstmal müssen wir überhaupt in die Position kommen, dass wir solche schwierigen Entscheidungen treffen müssen. Ich glaube, für Baumann ist das sehr anspruchsvoll, zweigleisig zu planen in verschiedenen Szenarien. Für uns, ja, mal gucken.
Wir als Schalke-Fans.
Wir brauchen noch Themen für die Rückrunde.
Genau. Ja. Würde ich auch sagen.
Kommen wir auf die Zielgerade dieser Episode. Lass mal Danke sagen. Ne? Ich möchte erstmal also den normalen Dank und zwei Leute möchte ich nochmal herausstellen. Wir haben diese Woche die 500 € Strafe bezahlt. Dank unserer fantastischen Community war das nahezu ein leichtes. Dafür nochmal von Herzen, ihr habt es vor 2 Wochen nochmal gemacht, da war ich ja echt nasal krank in Portugal. Ist auch scheiße, in der Sonne zu sitzen und Grippe zu haben. Aber auch das habe ich geschafft. Also nochmal von mir, vielen herzlichen Dank für alle, die hier irgendwie was in den Hut geworfen haben. Das war eine unglaubliche Woche für uns, ne, Benni?
Ja, das war überwältigend, ja.
Also konnten wir das ziemlich easy Dingens. Die Aufkleber habe ich noch nicht rausgeschickt, weil ich war ja noch gar nicht da. Mache ich diese Woche, komme wahrscheinlich nicht mehr vor Weihnachten an, könnte aber noch ein verspätetes Weihnachtsgeschenk werden für alle, die sich gemeldet haben. Das waren ein paar Leute. Ich probiere auch noch ein paar andere Aufkleber zu organisieren, dass das hoffentlich ein schönes Päckchen, ein kleines Briefumschlag wird. Ganz herzlich noch zum Ende dieses Jahres möchte ich mich auf jeden Fall beim Uwe bedanken. Der Uwe ist unser Rechtsanwalt. Und der Uwe ist für uns da. Und das ist so eine Erleichterung, wenn man so was baut, was wir hier baut, ne? Mit so einer großen Fresse, mit so einem Namen im Impressum. Und da ist eigentlich immer, also kann eigentlich jederzeit, kann einer anklopfen und irgendeine Scheiße von uns wollen. Das ist dieses Jahr zum ersten Mal passiert. Aber es gibt uns einfach Sicherheit, dass der Uwe da ist. Und da können wir erstmal alle Sachen, die irgendwie, die viel Deutschland und Briefe und Juristerei erfordern, können wir erstmal, also wirklich danke Uwe, dass du da bist und sogar per WhatsApp für uns hier Justizberatung sonntagsabends machen kannst und sogar machst. Vielen herzlichen Dank. Und dann möchte ich noch dem Rafa danken. Weil mir ist der Rechner dieses Jahr in den Arsch gegangen und der Rafa war einer von den Typen, die gesagt haben, Peppo, wenn was ist, melde dich. Und das haben schon ganz viele Leute zu mir gesagt, aber wenn man sich dann bei denen meldet, dann können die auch nicht helfen. Aber der Rafa, der diese Geht-so-Rede auf der Mitgliederversammlung dieses Jahr gehalten hat, der war dann da. Und jetzt habe ich einen Rechner, der funktioniert und ich war die letzten 2 Jahre quasi krankgeschrieben, wo soll die Kohle für einen neuen Rechner herkommen? Rafa, von Herzen, vielen Dank. Du bist einfach neben deinem Werbewichser-Dasein ein richtig, richtig guter Typ. Danke. Benni, du die anderen, danke.
Ja, vielen Dank in dieser Woche. Ich habe es ja schon eingangs gesagt an Achim. Dann der Ulrich H. als Wiederholungstäter, Carsten auch Wiederholungstäter und Daniel E. Vielen lieben Dank, dass ihr uns so regelmäßig unterstützt. Allen anderen Hörern an der Stelle schöne Weihnachten und auch da vielen Dank für euren Support, dass ihr uns hört, dass ihr uns bei der Juristenkacke unterstützt habt. Ja, Tippspielsieger, auch nicht vergessen, am letzten Spieltag der Hinrunde waren Bierchen und Sammer Schalke mit jeweils 18 Punkten.
Schon allein für den Namen Bierchen, ne?
Ja, das ist schon geil.
Also ja. ich hoffe, es kommt aus dem Film Kleine Haie, ne? Und wer Bierchen aus dem Film Kleine Haie kennt, kann einfach nur Liebe empfinden für also.
Ja, soll er gerne mal schreiben, ob es daran angelehnt ist. Wär mal interessant zu wissen.
Hast du eigentlich einen Spitznamen? Ich habe einen Kampfnamen. Aha. Und wie ist der? Bierchen.
ja. So, die Gesamttabelle führt weiterhin der Markscheider an, 229 Punkte insgesamt, gefolgt von Tienchen 85 auf Platz 2 mit 218 Punkten und der Paul hat seinen zweiten Platz abgegeben diese Woche mit 214 Punkten, jetzt Dritter. Jo.
Jetzt noch irgendwie so was Nettes zum Schluss irgendwie, passt auf eure Birne auf, wenn die Birne nicht das tut, was ihr euch von der Birne wünscht, dann ist das also normal, ist wie Fußbruch, nur passiert. Dass man das leider nicht sehen kann und man kann das keinem zeigen, man kann das nur spüren und da muss man sich irgendwann mal einem offenbaren und dann ist gut, wenn einer vor einem sitzt, der Herr Gabriel heißt. Herr Gabriel, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren, es war wirklich vielen Dank, es bedeutet mir echt eine Menge, dass wir das hingekriegt haben, auch irre, wie viel Ahnung Sie vom Fußball haben und wie viel Ahnung Sie uns hier von dem Fußball beigebracht haben. Der Benny hat es, glaube ich, auch verstanden, ne? Ja. Und jetzt müsst ihr euch einfach vorstellen, du bist nicht gut zurecht so und dann kommt einer durch die Tür und spricht mit dir über Tabletten und dann noch über Fußball und auf einmal liegt ein Zettel auf dem Tisch und bändelnde Fünfer-Dreierkette wird versprochen. Das war, das ist einfach so viel Dankbarkeit, wie ich gerade sagen möchte, kriege ich jetzt sowieso nicht hin.
Ja, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich höre euch ja auch immer gerne auch weiterhin und ja, macht weiter so und vielleicht bin ich ja irgendwann nochmal eingeladen, dann komme ich immer gerne.
Du bist auf jeden Fall ein gern gesehener Gast, weil du neben, wie gesagt, deinem Hauptberuf auch so viel Ahnung noch von Fußball mitbringst, mehr als wir, als Pippo und ich zusammen, behaupte ich mal, weil du da schon auf recht hoher Ebene auch unterwegs bist und auch überraschende Einblicke uns auch heute, was Fußball und Jugendfußball und Jugendarbeit betrifft. Das ist ja so unser USP auf Schalke. Deswegen herzlichen Dank dafür, dass du da warst. Ich wünsche dir auch ein schönes Weihnachtsfest und alles Gute fürs kommende Jahr 2026.
Ja, gesegnetes Fest an alle Schalker auf jeden Fall.
Genau.
Kommt gut über die Runde, macht euch keinen Stress, wegen Silvester ist nur ein Datum, ist auch irgendwie so ein Scheiß, irgendwie macht das auch irgendwie was mit einem, obwohl das völlig unnötig ist. Wir sind raus. Glück auf.
Glück auf.
Genau, und wem es besonders schlecht geht an Weihnachten, wir sind immer da. Ich arbeite auch an Weihnachten und wenn man, wo du gerade so den Bogen nochmal zum Anfang, für viele ist Weihnachten natürlich eigentlich eine schöne Jahreszeit, aber es gibt auch einige, für die ist es die schlimmste Jahreszeit. Und manchmal kommt man da auch an den Punkt, dass man merkt, irgendwie bin ich in meinem Leben gerade nicht da, wo ich sein möchte. Und in allen Notaufnahmen sitzen Menschen, die ja euch an dem Tag dann auch gerne unterstützen. Und
was können die Leute dann machen? Die können einfach in der psychiatrische Ambulanz fahren. Also die gibt's quasi in jeder Stadt, ne?
Genau, in jeder Stadt. Es gibt für jeden Wohnort ein zuständiges psychiatrisches Krankenhaus. Und da ist immer 24/7 irgendein Kollege da, und ja, da kann man einfach reinspazieren, muss man oder anrufen, und wenn es einem schlecht geht, gibt es jemanden, der sich dann um einen kümmert und mit einem spricht und guckt, ob er helfen kann.
Danke, dass es euch gibt.
Vielen lieben Dank.